Moin zusammen, hier ist Daniel. Ihr hört gleich unser allersechstes Podcastchen, dieses Mal mit einer Besonderheit, denn diesen Podcast haben wir nicht alleine aufgenommen, sondern zusammen mit dem Brettspielradio, wo der gleiche Inhalt auch erscheint. Wenn ihr also schon das entsprechende Brettspielradio gehört habt, wundert euch nicht, dass wir das gleiche nochmal erzählen. Wir haben nur die schmissigere Musik. Wichtig ist aber, wir sprechen über The King's Dilemma und spoilern einiges von der Geschichte bis hin zum Finale. Wenn ihr King's Dilemma noch nicht gespielt habt, das aber noch zu tun gedenkt, hört euch bitte nicht diesen Podcast an. Danach macht's vermutlich nicht mehr ganz so viel Spaß. Vielen Dank und liebe Grüße an Jürgen Karla für das Produzieren des Podcasts und natürlich auch an Tobias Franke vom Blog fjellfraß.de sowie an Christian Hildenbrand, seines Zeichens Redakteur bei Amigo Spiele. So, letzte Chance zum Ausmachen. Jetzt wird gespoilert. Viel Spaß.
Jetzt kommt das Podcastchen.
Liebes einfaches Volk, ich begrüße hier die Herrschaften aus dem Hause Di Franco, die Markgrafen von Tyrell. Ich begrüße die Herrschaften aus dem Hause Chelkel, die Markgrafen von Dualac. Ich begrüße die Herrschaften aus dem Hause Danubiel, die Herzöge von Blodin. Ich begrüße die Herrschaften aus dem Haus Angot, die Herzöge von Solat. Und ich selber gehöre dem Haus Jorge, den Markgrafen von Alved, an. Und ich freue mich, ganz viele illustre Gäste hier zu begrüßen in einer kombinierten Episode zwischen Brettspielradio und den Spielträumers. Denn hier mit mir zusammen sind der Daniel Niemann. Hallo Daniel.
Guten Abend, hallihallo.
Natürlich der Ingo Schnieder.
Hallo Jürgen.
Dann haben wir den Christian Hildenbrand von Amigo Spiele mit am Start.
Hallo, ihr vier.
Und der Tobias Franke von fjellfraß.de ist natürlich mit dabei.
Ja, auch ich wünsche einen schönen Abend.
Und jetzt könnt ihr natürlich überlegen, wer welches Haus gespielt hat. Und wir wollen heute über King's Dilemma reden. Was gibt's denn da zu reden?
Erstmal gibt es zu reden, dass es ein Voll-Spoiler-Podcast wird. Das heißt, die Warnung müssen wir ganz an den Anfang jetzt stellen. Wer vorhat, das Spiel noch zu spielen und sich nicht verraten lassen möchte, was da alles passiert, der darf eigentlich nicht weiterhören.
Das ist richtig. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Hm? Auch kein Goldblatt.
Nein.
Ja, wir haben King's Dilemma gespielt. Ich habe ja tatsächlich mal ein bisschen Statistik gemacht, ne? Mhm. Wer hat das auch gemacht? Frage.
Ich nicht. Das kommt drauf an, was du unter Statistik verstehst. Wir haben mal ausgerechnet, wie lange wir gespielt haben und wie viele Einzelpartien es waren. Was hast du denn sonst noch?
Also ich habe einfach mal alles in BG Stats eingegeben und komme auf insgesamt 16 Partien, wenn wir das Finale als Partie werten. Ansonsten sind es 15 Partien, also 15 plus Finale. Wir haben zu fünft gespielt, wir haben immer am gleichen Ort gespielt, nämlich über Zoom. Das heißt, wir haben uns per Videokonferenz zusammengeschaltet. Wir haben insgesamt reine Spielzeit, also von erste Karte aufgedeckt bis hin zu, wir haben das Ergebnis des Spielbrettes fotografiert, 19 Stunden und 16 Minuten gespielt. Angefangen haben wir am 16. Juni und fertig waren wir mit dem Finale am 11. August. Ich könnte jetzt noch raushauen, wer wie oft gewonnen hat, aber ich weiß nicht, ob das so der spannende Teil ist.
Da kommen wir ja vielleicht im Laufe der Episode noch drauf.
Was ist denn die Durchschnittsspielzeit? Weißt du das jetzt gerade auch?
Die liegt bei ungefähr 77 Minuten. Oh.
Und damit sind wir relativ lang im Gegensatz zu dem, was die anderen Leute so erzählen, richtig?
Ich möchte mich an der Stelle bei euch Vieren ausdrücklich entschuldigen, denn ich habe euch ja reingeholt mit den Worten, so ungefähr wortwörtlich war das, wer hätte denn Lust auf eine Partie King's Dilemma über Zoom zu spielen? Man braucht da angeblich so 15 bis 17 Partien und eine Partie dauert so angeblich zwischen 25 und 45 Minuten. Wir sollten also locker nach 7 bis 8 Abenden da durch sein.
Wir haben ja schon sehr schnell daran gezweifelt, dass das nicht funktionieren wird, auch wenn andere Leute draußen immer wieder behauptet haben, sie hätten so schnelle Partien unter 30 Minuten gehabt. Ja. Das halte ich für ein ganz, ganz großes Gerücht.
Wobei, auch ich habe ja ein bisschen Statistik gemacht für meinen kleinen Blogbericht und ich habe festgestellt, die kürzeste Partie dauerte tatsächlich 23 Minuten. Also unter eine halbe Stunde haben selbst wir geschafft. Die längste Partie, genau, die längste Partie war 108 Minuten. Das war aber auch diejenige, wo dieses komische Escape-Zwischenspiel stattfand, was ja mit dem eigentlichen Spiel dann wenig zu tun hatte, was dann einfach ein Zeitfresser war.
Mhm. Die zweitschnellste Partie war dann die letzte originäre Partie, also vor dem Finale mit 24 Minuten. Da hatten wir aber auch nur 3 oder 4 Dilemma-Karten noch übrig, wenn ich mich richtig erinnere.
Also der Stapel war alles andere als fett.
Zum Wohle.
Prost.
Zum Wohle. Prost. Kurz so zur Erklärung. Wir haben immer, wenn Jürgen gesagt hat, der Stapel ist aber fett, haben wir sozusagen angestoßen und unser jeweiliges Bier getrunken.
Oder Wasser. Das, oder Wein.
Oder Wasser, ja, ja.
Das war eine kleine Hausregel, die wir nur empfehlen können.
Ich habe noch so ein bisschen Statistik über Punkte, über Punktzahlen.
Man kriegt das will ja, ich gar nicht hören.
Man kriegt ja in jeder Partie Siegpunkte für verschiedenste Dinge. Und unser Topscore war ein Sieg mit 23 Punkten. Der schwächste Sieg war, waren 15 Punkte. Also ist ja schon ein gehöriger Unterschied. Unser Durchschnittspunktewert lag bei 14,3 und unser Durchschnittsgewinnerscore lag bei 19,7. Wir hatten aber auch eine Partie, wo ein Spieler mit 20 Punkten verloren hat. Also letzter wurde mit 20 Punkten. Es war natürlich die Partie, wo auch jemand 23 Punkte hatte. Da waren wir also ganz, ganz eng beisammen. Und wir hatten tatsächlich einmal minus einen Punkt als Ergebnis, als absoluter niedrigster Punktwert.
Und da bin ich auch ein klein wenig stolz drauf.
Da hast du ja auch drauf gespielt, in der Partie tatsächlich wirklich unterzugehen, ne?
Ich wollte in dieser Partie tatsächlich letzter werden, aber dass es zu Minuspunkten reicht, das hätte ich nie gedacht.
Ja, zu den Spielzeiten wollte ich gerade noch sagen, diese 23 und 24 Minuten, also dass wir das nur zweimal hatten, könnte ja jetzt heißen, dass die anderen Episoden so 60 Minuten gedauert haben. Da waren wir eigentlich auch mal deutlich drüber, ne? Also diese 23 und 24, das waren schon echte Ausreißer nach unten, ne?
Ja, wir hatten noch einmal 43 Minuten und ansonsten immer deutlich über einer Stunde.
Also genau, woran mag das gelegen haben? Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen auf das Spiel zu sprechen. Was war eigentlich machen bei King's Dilemma, wobei die sich das jetzt nicht weiter anhören, die werden wissen, worum es geht, weil sie es vielleicht selber schon gespielt haben und mal hören wollen, was wir dabei angestellt haben. Aber vielleicht sind ja auch welche dabei, die sagen, nee, ich spiele das sowieso nicht, ich will nur hören, was die anderen darüber berichten. Und da fällt mir ein, das fällt mir nicht leicht, das in einfache Worte zu fassen, was für eine Art Spiel das ist. Im Vordergrund steht eine Geschichte, die erzählt wird. Und wir sind als Herzöge Berater des Königs und werden halt in jeder Runde vor ein Dilemma gestellt, was man in der Regel mit Ja oder Nein beantworten kann und können halt je nach unserer Ausrichtung mal fürs eine, mal fürs andere stimmen. Ja, die Abstimmung, die erklären wir am besten nachher nochmal, weil das ist, finde ich, so ein ganz gewisser Punkt. Das Ergebnis der Abstimmung bedeutet halt immer, welche Ressourcen des Königreiches gerade nach oben oder nach unten wandern. Und das hängt dann stark damit zusammen, welche persönlichen Agenden wir verfolgen. Die sind durch unsere, am Anfang, haben wir es zugelost, Jürgen? Ich weiß es nicht mehr.
Mehr oder weniger.
Ja, wir haben es nach Redest Farbe.
Redest du jetzt von den Agenten oder von den Häusern?
Das ist entscheidend. Ja, die Häuser bringen ja gewisse Agenten mit sich. Ne? Du hast ja schon so ein paar Hauserfolge, die du auch schaffen möchtest. Und dann gibt es die zufälligen Agenten, die in jeder Runde neu verteilt werden. Ne? Und das sind so die, finde ich, die treibenden Punkte, wie du die Marke haben möchtest.
Ja, wir haben mit den Häusern das so gemacht, in der Spielregel steht, verteilt jedem ein Haus. Ein Haus bedeutet ja, dass man eigentlich für das Spiel an einem gemeinsamen Tisch einen Sichtschirm bekommt, wo man eben das ganze Material hinterlager, also das ganze Material klingt jetzt so dramatisch. Man bekommt eine verdeckte Karte, die gibt einem so ein bisschen eine Idee, was man in diesem Spiel denn so erreichen möchte. Also möchte so eine kleine Strategievorgabe, wie man denn spielen sollte. Und ansonsten hat man Münzen und Machtmarker hinter dem Schirm, aber die hat man eben die ganze Zeit verdeckt dahinter. Und am Anfang heißt es in der Spielregel einfach nur verteilt die Sichtschirme, sodass jeder einen Sichtschirm für ein Haus bekommt. Und wir haben das so gemacht, dass ich euch einfach gefragt habe, was sind eure Spielerfarben? Und dann habt ihr mir über Slack eure Spielerfarben geschrieben und dann habe ich euch quasi einen Sichtschirm gegeben, wo diese Spielerfarbe eben dann dominant vertreten war. Also der Christian war grün, ich hatte so ein Gelb-Rot, weil ich dachte, oh, das sind die Farben meiner Heimatstadt hier, Herzogenrath, spiele ich mal in Gelb-Rot. Der Daniel hatte Gelb als dominierende Farbe auf seinem Sichtschirm und so weiter und so fort. Und insofern haben wir das im Prinzip fast zugelost, weil ich habe die Sichtschirme vorher nicht durchgelesen. Ich habe sie mir auch gar nicht angeguckt, sonst hätte ich gesehen, dass tatsächlich auf jedem Sichtschirm eine inhaltliche oder eine Einführung in die Geschichte des jeweiligen Hauses vermerkt ist und man eben dort nachlesen kann, was das Haus denn bislang so erlebt hat und wie das Haus so tendenziell drauf ist. Also ne, wie so eine, ja, möchte man sagen, moralische Ausrichtung das Haus verfolgt, so ein bisschen zumindest, ne? Also in der Geschichte. Und dann gibt es auf dem Sichtschirm noch zwei weitere Bereiche, nämlich links kann man die Siegpunkte vermerken. Da gibt es zwei unterschiedliche Arten, nämlich Ansehen oder Ambition. Das sind helle und dunkle Kronen. Und rechts auf der Seite gibt es Erfolge für das Haus, die man anstrebt zu erreichen im Verlauf der Kampagne. Das heißt, da stehen bestimmte Bedingungen drauf und wenn man diese Bedingungen im Verlauf einer Partie oder am Ende einer Partie erfüllt, dann darf man da ein Kreuzchen machen und nach einer unterschiedlichen Anzahl an Kreuzchen, die man auf seinem Haussichtschirm gemacht hat, hat man einen bestimmten Erfolg freigeschaltet. Diese Erfolge, die können dann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Man kriegt zu Beginn einer Partie Geld oder man kriegt mehr Macht. Das sind so die typischen Dinge. Oder man erreicht oder man erhält irgendetwas, was Einfluss auf die Partien selber hat. Also, dass man zum Beispiel, wenn man bei einer Abstimmung nicht siegreich war, zwei Machtmarker dazu erhält oder ähnliche Dinge.
Mhm, genau, das hatte Christian.
Ja, das war eine sehr coole Eigenschaft, wie ich fand. Ja,
fand ich auch.
Ja. Ich habe meins nicht freigeschaltet gekriegt.
Ja, aber ich glaube, wir müssen auch noch dazu sagen, also wir hätten ja theoretisch die Möglichkeit gehabt, über die Sichtschirme der anderen zu erfahren, was so deren Ziele ist. Aber wir haben uns eigentlich schon relativ schnell darauf geeinigt, dass es eigentlich uns gar nicht interessiert, was für Erfolge die anderen hätten haben können oder wie deren Ausrichtung ist, sondern dass er wirklich jeder für sich das anguckt und für sich entscheidet, wie intensiv er dem nachgeht, aber eben nicht quasi hinter die anderen Sichtschirme guckt, um zu wissen, wie deren Ausrichtung ist, um sich hier mögliche Verbündete zu finden. Sondern dass wir gesagt haben, wir spielen einfach mal drauf los und versuchen über das Spiel rauszufinden, wie die anderen so ticken.
Ja, an der Stelle vielleicht ein herzliches Dankeschön an Heidelberg Games, die nämlich genau dieses Material, was man quasi braucht, was jeder Spieler braucht, als PDF-Download zur Verfügung gestellt haben. Und ja, dadurch konnten wir das dann wirklich über die Distanz spielen, ohne dass jeder von uns jetzt ein Exemplar von King's Dilemma vor sich haben musste. Sondern wir haben das dann so gemacht, dass ich das auf dem Tisch aufgebaut habe und wir dann das oder ich das dann von oben einfach mit dem Handy immer abgefilmt habe und euch das über die Zoom-Konferenz quasi den Spieltisch übertragen habe und ihr den dann quasi vor euch auf dem Bildschirm sehen konntet. Ne?
Zumindest solange dein Handy mitgemacht hat und es ihm nicht zu warm wurde.
Ja, es gab den ein oder anderen Abend in diesem Sommer, wo das Handy dann schlapp gemacht hat, weil es einfach überhitzt ist.
Aber es hat ja immer super geklappt.
Also ja, da musste dann ganz schnell irgendwie so eine olle Webcam herhalten, die dann noch dran gestöpselt wurde, damit es dann wieder lief. Aber ging. Insofern müssen wir vielleicht bei zwei oder drei Partien irgendwie so 5 Minuten Spielzeit abziehen, weil dann das Handy schwach gemacht hat. Ne? Das, ja. Und dann ist ja eigentlich das Wesentliche ist ja dann auf dem Spielplan, ne?
Ja, das Spiel dreht sich ja eigentlich nur darum, dass man bestimmte Markov nach oben oder unten verschiebt. Es gibt immer diese Entscheidung, ja oder nein. Und man sieht auf den Karten, welche Markov sich in welche Richtung verschieben werden, zumindest grob. Manchmal ist es auch so ein bisschen anders noch oder stärker als man dachte oder schwächer als man dachte. Und letztendlich wird eine Entscheidung getroffen und dann verschiebt man Marker und dann zieht man die nächste Karte und macht das Gleiche nochmal. Das ist eigentlich der Mechanismus.
Also ein abstraktes Spiel.
Wenn die Geschichte das nicht wäre, ja.
Aber die Geschichte ist ja schon verdammt stark, ne?
Ja, ich würde auch sagen, das ist eigentlich der Anreiz dazu. Also wenn man es als mechanisches Spiel spielt, dann wird man nicht glücklich damit. Also ein Euro-Spieler, der optimieren möchte, der kann das, glaube ich, nicht mit Gewinn spielen.
Man sollte sowieso nicht auf Gewinn spielen. Also ich glaube, dass das Entscheidende ist ja, dass man wirklich in diese Geschichte sich reinziehen lässt und natürlich jetzt nicht als Rollenspiel spielt. Dafür ist es dann doch der mechanische Aspekt mit dabei. Aber dadurch, dass man am Anfang ja auch überhaupt gar nicht weiß, der Jürgen hat ja schon gesagt, es gibt diese zwei Arten von Siegpunkten. Es gibt Ansehen und es gibt die Ambition und man weiß überhaupt gar nicht, auf was man hinaus will am Ende. Man fängt ja erstmal an und sagt, in welche Richtung will ich überhaupt gehen. Das heißt, wenn man es zum ersten Mal spielt, weiß man auch gar nicht, worauf man auf hinaus spielt. Man kennt das Finale nicht, man weiß nicht, was dort Herausforderungen sind und dementsprechend glaube ich, dass der Großteil sich relativ schnell den großen Plan fallen lässt und sich dann wirklich in die Geschichte fallen lässt und dann natürlich versucht, die geheimen Agenten zu erfüllen, so gut es geht. Aber das auf Gewinn spielen, auf Teufel komm raus, ist, glaube ich, nicht dem Spiel gerecht werdend.
Ja, man kann eine einzelne Partie, da kann man es schon mal drauf anlegen, besonders wenige Siegpunkte zu kriegen. Ich fand, es war einfacher darauf zu spielen, wenige Siegpunkte zu bekommen, als darauf zu spielen, viele Siegpunkte zu bekommen.
Aber jetzt meinst du die Partienpunkte, wie ich es
so schön nenne? Die Partien, ja.
Genau, also das sind die Partienpunkte und dann hoffst du ja dadurch, dass du Letzter wirst, dass du zum Beispiel relativ viel Ambition bekommst oder genau andersrum, dass du dadurch halt wieder dein Ansehen bekommst. Also du versuchst Partienpunkte niedrig zu halten, um dann aber wieder die Spielsiegpunkte zu maximieren, weil ja. Es ist immer einfacher am Rand zu sein, Erster oder Letzter. So der Platz 3 und 4 ist halt der undankbarste, weil man dann kommt man eigentlich am wenigsten und kommt nicht weiter. Und ich glaube, das war so ein bisschen Daniels Problem, wenn ich das richtig so im Nachhinein gucke. Ja, du hast ganz richtig oft oben gekratzt, aber nicht geschafft mehr und dann warst du immer unten drin. Hast du eigentlich einmal einen König bestimmen dürfen?
Nein. Ich war eigentlich immer in der Mitte, meistens der Zweitletzte eigentlich.
Ja. Was sich auch am Ende dann gezeigt hat.
Kann man in einer Partie auf Sieg spielen und das auch so stark forcieren, dass man diese Partie auch wirklich gewinnt?
Ich bin allerdings der Meinung, dass das nicht geht, weil man eben ja nicht weiß, wie diese nächsten Karten sind. Bei mir ist oftmals so gewesen, dass ich mich zurückgehalten habe, ich lieber mal gepasst habe, um Macht anzuhäufen, weil ich dann auf die entscheidende Abstimmung gehofft habe, wo dann der Marker, den ich auch als Hausziel hatte, vielleicht beeinflussbar ist. Und dann wird die nächste Karte umgedreht und dann ist es wieder was mich nicht interessiert hat. Und dann habe ich war jetzt aber doof. Ich warte einfach auf die nächste Frage. Und irgendwann ist aber die Partie um. Also man weiß ja nicht, muss ich jetzt in dieser Runde passen, damit ich in der nächsten Karte auf einmal die Macht zur Verfügung habe, weil man ja gar nicht weiß, was die nächste Karte ist. Und deswegen ist es meiner Meinung nach leichter nicht zu gewinnen. Also das ist was der Christian auch eben meinte. Er hat ja ganz bewusst gespielt, diese Partienpunkte letzter zu werden. Das ist machbar. Aber zu sagen, diese Partie absolut zu gewinnen, kannst du meiner Meinung nach nicht, weil du auch nicht hundertprozentig weißt, wie die geheimen Agenten der Mitspieler sind. Kriegen die nochmal viel Punkte über Geld, was übrig ist oder so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass es wirklich effektiv zu sagen, ist diese Partie gewinne ich und die nächste halte ich mich zurück, sondern im Endeffekt, also kann ich nur von mir sagen, der Antrieb war eigentlich schon natürlich, jede Partie so gut wie möglich abzuschneiden, im Hinblick auf die Gesamtsiegpunkte, also auf die Ansehen und Ambitionen, was eben auch mal beinhaltet, die Partie selbst nicht erfolgreich zu spielen, um eben dann das Negativerlebnis so gut wie möglich auszukosten.
Es kommt ja auch noch dazu, dass die Dilemmata, die du erfüllen musst, doch mehr oder weniger zufällig gezogen werden. Und wenn du Pech hast und es geht immer um die gleichen Ressourcen, dann kann es halt sein, dass du das, was du gerne verändern möchtest, gar nicht verändern kannst. Ne? Also ich denke, dem gezielt auf Sieg spielen, ich glaube, du kannst dir Mühe geben, dass du in dieser Runde besonders weit oben sein möchtest und du kannst dir Mühe geben, wie Christian es vorhin sagte, eher im unteren Bereich zu bleiben. Aber so wirklich, dafür ist es dann zu wenig Eurogame.
Ja, das ist einfach komplett zufällig. Also ja. Du weißt einfach nicht, was die nächsten 1, 2, 3 Karten sind. Und dann, du weißt ja noch nicht mal, wie ein Sticker sich auswirkt oder so weiter. Mhm. Oder ob,
weißt auch nicht, ob überhaupt was noch im Stapel drin
Umschlag
ist,
genau. geöffnet wird, der dann wiederum sagt, die Geschichte wird fortgeführt. Also wir hatten ja die eine Situation, dass wir mit der Celestina die Sache, wo die kam relativ früh am Anfang der Partie, so eine Abstimmung. Und das weiß ich noch, da war die Frage, den Strang werden jetzt vielleicht alle kennen, aber bei uns gab es diesen Strang, wo sie mehr oder weniger dabei war, sich unsterblich zu machen. Und da war die Frage, ob wir dagegen vorgehen oder nicht. Und am Anfang der Partie will man noch nicht so viel Macht ausgeben. Und gesagt, ja, so wichtig ist es uns nicht. Mhm. Ich glaube, die Originalton war, wir lassen die mal, dann haben wir sie im Auge und können dann reagieren, wenn es langsam bedrohlich wird, so nach dem Motto. Dann ging die Abstimmung durch und puff, peng, pang. Auf einmal war das die Ende der Geschichtsstrang, letzte Karte, Unterschrift und danach war das Thema gesetzt und wir mussten mit diesem Ergebnis weiterleben. Und das ist auch so ein Punkt, du weißt ja gar nicht, man hat so am Anfang vielleicht oder am Ende so ein bisschen das Gefühl, das könnte wichtig sein oder nicht, aber du weißt es nicht. Und deswegen kann man auch gar nicht sagen, diese Abstimmung, da muss ich jetzt meine ganze Macht reinballern, um diese zu gewinnen, sei denn man revoltiert. Aber ansonsten weiß man es einfach im Vorfeld nicht. Ja. Und das ist einfach zufällig, kam so eine Frage am Ende, dann hätte vielleicht man eher noch anders reagiert, aber dadurch, dass die ganz am Anfang der Partie kam, war uns das in dem Falle den Großteil nicht wichtig genug.
Das ist mir, wo du gerade sagtest, du ahnst ja auch nie genau, welche Konsequenzen hat die Entscheidung jetzt. Ne? Du entscheidest dich für oder gegen etwas oder trägst halt mit deinem Stimmen dazu bei. Und du siehst dann halt vielleicht, okay, wenn wir jetzt für Ja entscheiden, dann werden wir reicher, aber verlieren an Stabilität zum Beispiel. Aber was das dann genau bedeutet und für die Geschichte bedeutet, also ich habe da einige Male für Dinge gestimmt, wo ich hinterher dachte, was, dafür habe ich gestimmt? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich für ein Nein gestimmt. So, ne?
Hättest du mal was machen sollen.
Ja. Du, auf den grandiosen Schachzug, ich setze 8 auf Nein, bist du zu spät gekommen. Das hätte ich sonst gerne früher auch eingesetzt. Sehr schön.
Wir haben gerade uns darüber unterhalten, ob man ganz gezielt auf Sieg innerhalb einer Partie spielen kann. Und eigentlich wollte ich dich da quasi in das Gespräch reinholen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass du quasi offline bist gerade, kurz warst. Aber du warst mit Tobias zusammen derjenige, der 5 Partien gewonnen hat tatsächlich.
Das ist richtig. Und das war zum Teil auch sehr gezielt. Da ich schon glaube, dass man das Spiel zu seinen Gunsten lenken kann, aber doch auch abhängig davon ist, dass die anderen ein klein wenig mitspielen. Also ganz alleine ist es schwer. Da muss schon vieles glücklich zusammenkommen. Aber wenn man so gewisse Tendenzen erkennt innerhalb einer Partie, dann glaube ich schon, ist es möglich, die Marker dahin zu bringen, dass sie einem den maximalen Ertrag am Schluss bringen.
Ich hatte mal so die Behauptung in den Raum gestellt, dass man ja auch Pech haben kann, dass immer nur Dilemmata-Karten Dilemma-Karten aufgedeckt werden, wo nicht die Ressourcen drauf sind, die ich jetzt eigentlich gerne noch verändern möchte. Hast du das, wenn du gezielt auf Gewinnen gespielt hast, gemerkt? War das ein Problem?
Das ist mir in einzelnen Partien tatsächlich passiert. Wo ich am Schluss gemerkt habe, jetzt hätte ich wirklich Vermögen gebraucht oder Moral gebraucht und es kam einfach nicht. Das ist sogar sehr oft passiert, dass es in den letzten 2 Abstimmungen das Blatt für mich komplett gewendet hat.
Ja, okay. Ja, das ging mir auch so, muss ich zugeben. Also ich hatte so ein Hausziel, wo ich eben darauf spielen sollte, dass der Marker für Einfluss auf der niedrigsten Position der Ressourcenleiste sein soll und hatte mehrere Partien, wo gar nicht mal diese, also zumindest auf der Vorderseite der Dilemma-Karte, gar nicht mal angegeben war, dass es sein könnte, dass der Einflussmarker nach unten geht. Also insofern habe ich da relativ lange gebraucht, diese 3 Kreuzchen auf meinen Erfolge bei meinen Hauserfolgen tatsächlich zu kriegen. Das war, glaube ich, erst in der allerletzten Partie erst. oder in der vorletzten Partie?
Da ich die gleiche Aufgabe hatte, das war das mit dem Türmchen. Ja. Ja, das war in der letzten oder vorletzten Partie, dass das funktioniert hat. Und das war zum Beispiel genauso ein Punkt. Ich habe immer wieder darauf gewartet, dass das, was Ingo gerade angesprochen hat, dass das auch tatsächlich diese Ressource beeinflusst werden kann durch eine Abstimmung. Und manchmal passierte es einfach nicht.
Na, und ich habe ja die Theorie aufgestellt, dass es wichtiger ist, mehr oder weniger auf diese geheimen Agenten zu spielen, als auf diese Hauserfolge. Bei mir war es ja so, das war dieses Thema Wissen. Ich glaube, Ingo und Daniel hatten die Hauserfolge daran gekoppelt, dass die Wissensmarker im positiven Bereich ist, also die oberste Position ist. Und ich hatte eben genau das gegensätzliche Hausziel. Und habe dann relativ schnell gemerkt, das wird bei mir nichts, weil alle Abstimmungen, die den Wissensmarker nach oben pushen, haben eben die so zusammen abgestimmt, dass er auch wirklich nach oben ging. Und ich hatte, wie gesagt, das ist das gegenteilige Ziel. Und dann habe ich mir aber relativ schnell für mich entschieden, nee, ich tue da ja gar keine Energie drauf verballern, der Wissen wird immer hoch sein. Aber dann kam ja das Schöne, dass wenn dieser Hauserfolg drei oder viermal, ich glaube viermal war es, erfüllt wurde, dann hat man ja diesen Hauserfolg abgehakt, dann hatte man kein Interesse mehr. Und auf einmal am Ende der Partie kam ich dann doch dazu, dann war es den beiden nicht mehr wichtig genug, den zu pushen. Ich selbst konnte dann aber eben da eingreifen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Man muss sich von diesem Haussichtschirm in dem Fall ein bisschen lösen. So viele Punkte einzelne kriegt man darüber nicht, sondern die geheimen Agenten sind eigentlich diejenigen, die mehr Ansehen und mehr Ambitionen bringen, als dieses krampfhaft versuchen, diese Hauserfolge freizuschalten. Die sind zwar mit schönen Effekten, deswegen locken sie und es auch lohnt sich, aber das gesamte Spiel dann nur darauf auszurichten und dann eben zu merken, die letzten Karten fallen nicht so, wie man will, dann hat man eigentlich eine Partie verschenkt, die man hätte anders nutzen können.
Du musst dir nur mal anschauen, wie viel Ansehen oder Ambition kannst du tatsächlich maximal über deinen Hausschirm zusätzlich rausholen. Das sind, wenn ich es gerade richtig weiß, bei den Auswahlfeldern für die verschiedenen geheimen Agenden sind das insgesamt, ich sage jetzt mal 3+ über das, was du kriegst. Also wenn du viermal die gleiche geheime Agenda gewählt hast, dann bekommst du ja die Belohnung. Und du hast auf jeden Fall die Belohnung von wegen einer Ambition oder ein Ansehen. Und du kriegst maximal einmal 2 und einmal 3 von diesen verschiedenen Dingern. Zumindest war es auf meinem Haussichtschirm so. Und für die zusätzlichen Aufgaben, die du auf der rechten Seite von deinem Sichtschirm hast, habe ich nochmal insgesamt 4 Ambitionen, glaube ich, dazu bekommen. Das heißt, ich habe nicht mal 10 Stück insgesamt. Und wenn ich aber gezielt während einer Partie auf eine geheime Agenda spiele und auf Sieg spiele, dann bekomme ich unter Umständen auf einen Schlag 5 Ansehen oder 4 Ambitionen, die letztendlich dadurch viel, viel wertvoller sind als das, was ich da über 15 Partien Stück für Stück auf meinem Haussichtschirm freischalten kann.
Ich glaube, dass die Ausrichtung der einzelnen Häuser, ich habe jetzt gerade den Spielkarton auch vor mir und ich habe mir mal diesen unteren Bereich der Haussichtschirme gerade parallel hier vor mir liegen und ich glaube, da schon mal zu erkennen, warum unsere Partien relativ lange gedauert haben. Wir haben nämlich in jeder Partie wirklich sehr viele Entscheidungen getroffen. Und wenn ich mir die Ausrichtung der Häuser angucke, ist auch klar, warum. Wir hatten 3 Häuser, die relativ stark in Richtung Ambition unterwegs waren. Und wir hatten 2 Häuser, die sehr, sehr stark in Richtung, was war das andere? Nicht Ambition, Ansehen.
Ansehen.
In Richtung Ansehen unterwegs waren. Ich glaube, das gibt schon mal so einen kleinen Hinweis darauf, wieso unsere Partien so lange waren. Vielleicht an der Stelle mal, ich habe nämlich gerade einfach mal durchgezählt, unseren Stapel. Was glaubt ihr, wie viele Dilemma-Entscheidungen haben wir über alle Partien insgesamt gefällt? Habt ihr da ein Bauchgefühl für? Also diese 15 Runden, die wir da gespielt haben.
Bauchgefühl jetzt nicht, aber es...
Naja, es müssen ja 5, 6, 7...
Ja, so...
Ich hätte so 100 gesagt.
Um die 100 hätte ich jetzt auch gesagt.
Etwas mehr.
Es sind genau 104 Entscheidungen, die wir getroffen haben.
Okay.
Das ich hatte mir vorher keine Gedanken gemacht und als ihr gerade geredet habt, habe ich einfach mal ganz schnell durchgezählt, weil ich so dachte, wäre eigentlich mal cool zu wissen.
Ja.
104 Entscheidungen.
Weißt du gerade noch, wie oft wir vor dem Tod des Königs die Partie beendet hatten?
Nein, das weiß ich leider nicht mehr.
Drei oder vier Mal müsste es nur gewesen sein.
Es war nicht oft. Das ist ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, dass die Partie endet. Entweder über Tod des Königs, dann ist eine bestimmte Anzahl an Dilemma-Karten abgespielt worden und es kommt dann irgendwann eine Dilemma-Karte, wo auf der Rückseite eben so ein kleiner Totenkopf drauf ist, dann endet die Partie. Oder die Partie endet, wenn die Stabilitätsleiste, da wandert ein Marker rauf und runter, wenn der ganz oben oder ganz unten anschlägt. Das kann dann durchaus auch mal ganz schnell gehen. Das war zumindest in unseren beiden so flotten Partien so. Da wanderte der Marker, dieser Stabilitätsmarker tatsächlich mal nach oben oder nach unten, je nachdem. Aber ansonsten haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Entscheidungen in jeder Partie gespielt.
Ich habe eben mal ganz kurz durchgezählt, wir haben 8-mal den Marker oben oder unten anschlagen lassen.
Wie hast du das jetzt so schnell rausgekriegt?
Ich habe alle Bilder. Du hast die Fotos gemacht jedes Mal, die habe ich kurz durchgeklickt und einmal durchgezählt. Und ich habe 8-mal den Marker entweder ganz oben oder ganz unten gesehen. Auch in diesen Partien haben wir sehr, sehr viele Karten gespielt.
Genau, die Frage ist, ob das sowieso die letzte Entscheidung gewesen wäre, teilweise auch. Also manchmal ist ja die Entscheidung, macht den Marker oben runter und hat dann aber auch den Totenkopf und so nach dem Motto. Also ich glaube, es war schon immer sehr, sehr knapp hinten raus dann auch.
Also ich habe jetzt gerade eine Partie vor mir, Partie Nummer 7, da haben wir den Marker oben anschlagen lassen und haben trotzdem insgesamt 10 Karten da liegen, also fast das Maximum rausgeholt.
Ich glaube, Daniel und Jürgen, ihr beide hattet doch das Ziel, dass dieser Stabilitätsmarker auch in der Mitte bleibt, als Hausziel.
Genau, das ist insgesamt 5-mal nur passiert, dass er genau in der Mitte oder zwischen 5 und 13 musste der bei mir sein, also in der Mitte des Feldes. Das haben wir nur 5-mal im ganzen Spiel geschafft.
Ja, das war sehr bitter. Aber
ihr hattet halt deswegen beide das Bestreben, dass der halt auch immer, also es sind schon 2 von 5 Leuten, die eigentlich das Bestreben hatten, dass der halbwegs ausgeglichen bleibt.
Hat ja nie geklappt.
Das glaube ich. Ja, nein, aber der Weg dorthin war ja schon immer, wenn es mal in eine Richtung kippte und die Partie war noch relativ jung. Und wie gesagt, das Problem ist ja, man spekuliert ja auf eine gewisse Partienlänge. Das heißt, die Macht muss man mit der ja haushalten. Es gibt eine Entscheidung, wo ich sage, entweder ich ziehe das jetzt durch und setze vieles, oder ich sage, diese Abstimmung ist mir jetzt noch nicht wichtig genug, also halte ich mich mal zurück. Das ist ja sowieso bei diesem Abstimmungsverhalten, die Kunst ist es ja im Endeffekt, mit dieser Macht Haus zu halten, um zum richtigen Zeitpunkt zu passen, um eben neue Macht aufzunehmen oder eben zu sagen, die ist mir so wichtig, dass ich reingehe. Und ich glaube, es war halt ganz oft, dass man gesagt hat, naja gut, ich muss jetzt nicht darauf anspielen, dass der in Anschlag geht, dann lasse ich mal wieder abfallen und sorge halt dafür, dass er wieder runtergeht, wenn doch die beiden sowieso gerade dahinterher sind.
Ja, aber wenn wir 104 Mal wirklich diese Entscheidung getroffen haben, dann lasst uns doch mal über das Kernelement, also das mechanische Kernelement des Spiels sprechen, nämlich die, so wie ich es finde, die Idee, wie die Abstimmungen laufen.
Sehr gerne.
Okay, also ich versuch's mal zusammenzufassen. Goldene Regel war, der mit den meisten Ansehen ist sozusagen der Anführer der Runde, und dann gibt es auch einen, der mit dem wenigsten Ansehen, der ist der Moderator der Runde, der würde bei Gleichständen entscheiden, und der Anführer der Runde, das meistens Daniel, genau. und das mit der Faust war bis fast zum Ende immer ich. Ob es mir was gebracht hat, werden wir am Ende nochmal sehen. Eine goldene Regel hat sich bei uns ja eingestellt, der Anführer passt für Macht.
Jein, ja,
das steht nicht in den Regeln, aber das hat sich so eingebürgert.
Das war eher Jürgens Idee anfangs. Ich habe dir ja lautstark immer dagegen gesprochen, dass das nicht geht, dass man ja als Anführer durchaus eine Meinung erstmal haben muss. Habe mich da aber nicht durchgesetzt.
Ja, die Meinung war dann ja immer, ihr wisst schon, was zu tun ist, ich passe für Macht. Gut, also ich habe immer 3 Möglichkeiten, wie ich mich entscheiden kann. Ich kann in diesem Dilemma für eine Ja-Entscheidung befürworten, indem ich 1 bis so viel Macht, wie ich möchte oder habe, nee, nicht möchte, sondern habe, auf Ja lege, ich kann auf eine Nein-Karte Macht legen, wenn ich dagegen stimme über die Option, die gerade zur Debatte steht. Oder ich kann mich enthalten und dann entweder für Macht, was in einem Pool, und dieser Pool entsteht eigentlich immer durch die ausgegebene Macht der Vorrunde. Das ist so der wesentliche Faktor, wie der immer wieder befüllt wird. Entweder passe ich für die Macht. Das Doofe ist, wenn später in der Runde noch mehr auf die Idee kommen, dann muss ich mir das aufteilen. Oder ich passe dafür, dass ich Moderator werde, was ich am Anfang massiv unterschätzt habe, weil der Moderator mit seinem Gleichständeaufheben schon doch eine ganz gewichtige Rolle, finde ich, hat. Und das hat auch schon die ein oder andere Münze so als kleines Entgegenkommen eingebracht, wenn man dann sich für die richtige in Anführungszeichen Seite entschieden hat. Einmal ist jeder auf jeden Fall dran und ich mache jetzt mal eine Beispielrunde, ich gebe eine Stimme auf Ja, dann kommt Christian und stimmt mit 3 Stimmen auf Nein. Dann würde er in dem Moment, weil er mehr Stimmen als ich insgesamt geboten hat, der neue Anführer der Runde werden. Dann kommt Daniel und unterstützt mich noch mit einer Ja-Stimme. Dann kommt Tobi. Im frühen Spiel hat Tobi dann immer
für
Macht gepasst, genau. Im späteren Spiel wäre dann 8 auf Köpfen rausgekommen.
Und ja, Jürgen war das immer auf Köpfen bei Tobias.
Ja, also zum Schluss war
und immer mit 8 Macht.
Welche Option bedeutet Kopf ab? Ich setze 8 Macht drauf. Genau.
Ich habe das einmal in diesem Spiel gemacht übrigens. Also
ja, ist immer schön,
ist wie sich sowas in Köpfen festsetzt. Da macht man es einmal und dann heißt es immer, aber ja.
Auf jeden Fall geht die Runde so lange weiter, bis man wieder beim Anführer ankommt. Also eigentlich vom Anführer geht es genau einmal rum. Wenn es einen neuen Anführer gibt, geht die Runde trotzdem zu Ende und es kommen Leute mehrfach dran. Was durchaus Optionen gibt wie, ich sitze jetzt doch hinterm Anführer, ich kann also am Ende noch das Zünglein an der Waage sein. Ne? Und das hat an einigen Stellen, so am Anfang mussten wir da erstmal reinkommen, aber es hat später an einigen Stellen schon viel Berechnung mitgebracht, so dass man wirklich überlegt, komm, wir haben den Moderator auf unserer Seite, der wird ja wahrscheinlich dann auch für uns entscheiden, es reicht doch jetzt, wenn ich nur eine Macht und Daniel, kannst du auch noch eine und dann kommen wir auch nicht, dann wechselt der Anführer nicht mehr und dann schaffen wir das. Ja, also ich finde, das hat schon Spaß gemacht.
Ja, diesen Kniff mit den Abstimmungen fand ich auch toll.
Ja, also bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich das durchschaut habe, wirklich. Also ich hatte öfter mal Runden, wo ich gedacht habe, okay, zack, ich ist jetzt auf meiner Seite alles, ich habe so viel Macht gesetzt, ich bin Anführer, klappt schon. Und dann haben dann die anderen, die natürlich immer gegen mich gestimmt haben, also besonders eigentlich Christian und Jürgen, die Ferkel, und die haben es dann noch rumgerissen, mit einer Stimme mehr vielleicht auch nur, reicht ja dann, naja.
Also ich kann mich ja eher erinnern, dass in der ersten Hälfte des Spiels es immer wieder hieß, ja, bislang sieht ja alles gut aus, aber jetzt kommt noch das Haus Danubiel.
Dann ich habe ja immer für die falsche Seite gestimmt.
Genau.
Ja, es war tatsächlich schon ganz interessant. Also ich das Gefühl, was der Daniel hatte, hatte ich auch. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass der Daniel genau in die entgegengesetzte Richtung abstimmen möchte wie ich. Als wir dann mal in ganz wenigen Entscheidungen in dieselbe Richtung wollten, da haben wir das dann natürlich auch locker gewonnen. Aber vorher war das immer schon ein sehr, sehr enger Kampf.
Mhm. Oder ein ja, vielleicht bindet das natürlich auch Politik. Ein
tighter Fight. Wo ist die Glocke?
Danke. Vielleicht ist das natürlich auch was Politik ganz gut wirklich abbildet, weil du halt alleine keine Entscheidungen durchsetzen kannst, sondern immer noch Verbündete brauchst dafür. Oder entsprechend genug Macht alleine haben musst.
Tatsächlich hat es sehr selten funktioniert, dass jemand allein durchgekommen ist. In den allermeisten Fällen haben sich kleine Koalitionen gebildet. Und dann war das tatsächlich ein ganz interessantes Rechenspiel zum Teil auch, so wie Ingo schon beschrieben hat. Ich möchte nicht zu viel Macht geben, damit ich nicht versehentlich Anführer werde und damit anderen nochmal die Möglichkeit gebe, ihre Stimme nochmal anzupassen. Das war schon sehr, sehr schick zu sehen. Mhm. Was ich auch sehr interessant fand, ist die Entwicklung, die wir genommen haben als abstimmende Gesamtgruppe. In den ersten ein, zwei Partien war das noch so vorsichtig. Hier ein bisschen eine Macht, da ein bisschen eine Macht. Und wenn mal jemand zwei oder drei Macht auf einmal rausgegeben hat, dann war das schon eher die Ausnahme. Wohingegen dann irgendwann das Ganze sich dahingehend entwickelt hat, dass es vollkommen normal war, dass mal sechs Stimmen auf Ja und fünf auf Nein oder wie bei Di Franco auch mal gefühlte 15 auf irgendwas, wo dann einfach ganz anders mit dieser Macht umgegangen worden ist. Das Interessante ist ja auch, ich glaube, das hat Ingo gar nicht erwähnt gehabt in der Beschreibung, die Macht, die eingesetzt wird und auf der Seite der Gewinner die Macht, die auf der Seite der Gewinner eingesetzt wird in einer Abstimmung, die kommt in einen Pott, der in der nächsten Abstimmung unter denen verteilt wird, die für Macht passen werden. Und das hat sich eben zu etwas entwickelt, wo dann in diesem Pott auch plötzlich mal 12, 13 Macht lagen und diese Passenentscheidung auch eine ganz andere Gewichtung bekommen hat.
Mhm. Ja, und der entscheidende Punkt ist, die Abstimmung verlieren, kriegen ihre Macht wieder zurück. Mhm. Und deswegen, das kann ich ja jetzt sagen, habe ich durchaus manche Abstimmungen nur gemacht, in der Hoffnung, dass die Ja-Sager, also die das durchbringen wollen, halt nochmal Macht drauflegen müssen, mehr oder weniger Macht rausgezogen. Mir war es jetzt nicht so wichtig und ich hatte eigentlich schon das Gefühl, ich werde sowieso nicht erfolgreich sein, weil ich mit Daniel vielleicht auf einer Seite bin. Und dann war die Idee einfach, dann müssen die anderen halt auch mal richtig bluten dafür. Die wollen das, die haben das schon sehr deutlich gemacht, dass sie das wollen. Der Jürgen kann das ganz gut deutlich machen, was er will. Aber dann muss er halt auch dafür was bezahlen. Und das war schon so ein bisschen die Idee dahinter, am Anfang da gerne mal Macht rauszuziehen, dass am Schluss man merkt, die haben, also dann gab es ja öfters mal die Situation auch, dass man, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Macht mehr. Und das war eigentlich genau das, was ich öfters versucht habe auch zu machen und glaube ich nicht so unerfolgreich war. So die ersten 4, 5 mich ein bisschen rückhalten, viel passen, um mir das anzugucken, so ein Gefühl zu kriegen, wie diese Runde heute läuft, um dann aber gezielt zu versuchen, Leuten Macht zu entziehen, um sie dann eben auf die Fragen dann einzusetzen, die mir wichtig erschienen, in der Hoffnung, dass sie dann kommen. Das ist dieser Glückselement. Wenn dann aber wirklich nur noch Dilemmas kommen, die mich eigentlich gar nicht mehr interessieren, dann ging das halt nach hinten los.
Ja, ich muss zugeben, ich hätte das auch gerne häufiger so gespielt. Also ich habe das 2 oder 3 Mal von den 104 Entscheidungen habe ich auch ganz bewusst einfach nur Macht rausgehauen, damit andere noch nachlegen müssen. Ich hätte das, glaube ich, gerne noch häufiger gespielt. Ich habe dann aber zu oft, glaube ich, auf meine geheime Agenda-Karte gespielt und habe gesagt so, ah nee, also die Entscheidung wäre ja jetzt doch wichtig. Also es wäre doch schön, wenn der Einflussmarker mal nach unten gehen würde, wo ich den ja gerne hätte aufgrund meiner Hausvorgabe. Oder ich hätte gerne, dass alle Marker in der Mitte sind oder dass alle Marker auf den Extrempositionen weit oben oder weit unten sind. Und das hat mich dann manchmal eben doch zurückhaltender spielen lassen, an der Stelle anderen die Macht rauszuziehen. Mir war es dann doch wichtiger, die Abstimmung in meinem Sinne zu entscheiden, als anderen die Macht rauszuziehen. Vielleicht habe ich zu viele Entscheidungen zu wichtig genommen. Das könnte sein.
Du hast mir das Gefühl gegeben, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass du ein bisschen zu sehr diesen Stickern hinterhergerannt bist. Also sobald ein Sticker zu vergeben war, der auch noch weiß war, dann warst du immer ganz heiß, die Abstimmung willst du gewinnen, um diesen Sticker zu bekommen.
Ja, weil das ja auch Siegpunkte waren dann am Ende, wenn man da also über die weißen Sticker war ja die Chance sehr groß, dass du diese hellen, wie hießen die Marker? Seite 11, Seite 12 in der Regel.
Das waren die persönlichen Agendas.
Die, richtig, die offenen Agendas.
Offene Agendas,
offene genau. Agenda hießen die. Weil es darüber ja auch durchaus dann nochmal Siegpunkte zu holen gab. Und deswegen habe ich tatsächlich ganz, ganz häufig, wenn irgendwie positive Agenda-Sticker oder diese positiven Aufkleber zu vergeben waren, das stand eigentlich immer vorne auf der Karte drauf. Oder gab es auch mal Aufkleber, die vorne nicht drauf standen? Ich
glaube, die waren schon immer da, ja.
Die waren, glaube ich, immer vorne drauf, die Aufkleber.
Die Aufkleber waren, glaube ich, immer drauf. Umschläge kamen schon mal überraschend.
Ja, die Umschläge kamen alle überraschend.
Die kamen immer überraschend, ja, ist vollkommen richtig. Die standen nie vorne drauf.
Die standen nie vorne drauf, aber die hellen oder dunklen Aufkleber standen drauf. Und ich hatte dann ja relativ früh mal schlechte Erfahrungen mit dunklen Aufklebern gemacht und gemerkt, dass man da ganz schön leiden kann, wenn man so einen doofen dunklen Aufkleber unterschrieben hat. Und daraufhin habe ich dann schon, wenn helle Aufkleber zu kriegen waren, da versucht, was zu machen. Und dann eben versucht, was zu machen, bedeutete halt, dass ich Anführer werden musste, weil der Anführer ja immer den Aufkleber unterschreiben darf. Ja, da hast du recht. Also da habe ich schon drauf geachtet, vielleicht zu sehr drauf geachtet.
Also mir waren die schwarzen Aufkleber egal.
Du hattest da was mit deinem Haus, was dir die schwarzen Aufkleber egal machte?
Nee.
Nee?
Okay. Das war völlig unabhängig davon.
Okay.
Ich war der Meinung, diesen persönlichen, oder die offenen Agenten habe ich als nicht so wichtig erachtet. Ich fand, man macht mehr Punkte, wenn man extrem das Ziel der geheimen Agenda erfüllt. Und ja, man beginnt mit weniger Macht, weil die ja am Anfang der Partie abgezogen werden, wenn man für jeden dunklen Aufkleber. Aber da habe ich mir gesagt, dann passe ich halt die ersten 1-2 Abstimmungen und bin dann wieder auf dem Level und kann mich davon frei machen und kann dann auch vielleicht eine Abstimmung machen, wo dunkler Aufkleber da ist. Und da muss ich vielleicht nicht ganz so viel Macht ausgeben, um dann das doch zu machen. Also mir waren die wirklich relativ egal und bin damit nicht schlecht gefahren.
Ich gebe dir vollkommen recht, dass das, was du zu Beginn einer Einzelpartie nicht an Macht bekommst oder sogar abgezogen bekommst, weil du dunkle Aufkleber unterschrieben hattest zuvor, das ist nicht das Problem. Das kriegst du relativ schnell in 1-2 Abstimmungen durch Passen wieder hereingeholt. Aber der andere Punkt, dass du einen schwarzen, offenen Agenda-Marker bekommst, der hat mich zumindest sehr oft reingerissen, was die Punkte am Ende betrifft, weil ich da ganz oft das Problem hatte, dass dann ausgerechnet das, was ich als schwarzen offenen Agenda-Marker vor mir liegen hatte, auch tatsächlich auf der Leiste ganz unten war. Und
das war bei mir auch oft so.
Das hat mich viele, viele Punkte gekostet. Und da muss ich sagen, im Nachhinein hätte ich gezielt darauf schauen sollen, irgendwelche schwarzen Aufkleber nicht zu bekommen. Da saß ich auf dem einen oder anderen wirklich für die komplette Partie.
Aber war das vielleicht sogar ausschlaggebend, um mal langsam auf den Blick auf die Uhr, war das vielleicht ausschlaggebend, dass wir sehr, sehr viel auf Weiß gespielt haben? Also wenn ihr alle so denkt, weil wir haben ja am Schluss das gehabt, dass der Großteil unserer Abstimmung oder der Geschichtsstränge ging ja dahin, dass wir mehr oder weniger die bestehenden Verhältnisse aufrechterhalten wollen, was möglicherweise durch die weißen Aufkleber bedingt war, weil die ja wie gesagt immer was Positives waren oder die Geschichtsschreibung fortgesetzt haben. In dem Sinne, dass am Schluss dann eben auch diese weißen Schwerter kamen.
Da müssten wir jetzt eigentlich über die Geschichte sprechen. Wir sind ja bislang noch sehr im mechanischen Bereich geblieben. Und ich glaube, die meisten, die Kings Dilemma, ich bleib bei Dilemma, die meisten, die Kings Dilemma, ist beides richtig, ne? Die meisten, die Kings Dilemma gespielt haben, werden wahrscheinlich auch mehr sich an die Geschichte erinnern. Und dann kommen wir auch vielleicht so zu dem Abschluss gleich, ne? So, was habt ihr von der Geschichte jetzt noch am ehesten behalten? Was bleibt euch in Erinnerung?
Tatsächlich mein Hausziel, muss ich zugeben. Mhm. Ich hatte, also mein Haus, das, was ich gespielt habe, das war so ein Haus, so hey, wir halten uns aus allem raus. Unser Motto des Hauses war auch, das Leben muss genossen werden. Etwas, wo ich auch im Privaten irgendwann wirklich mal hinkommen möchte. Und im Prinzip war so die Tendenz oder die Geschichte meines Hauses, ach, halte ich aus allem Ärger raus und mache auch mal die Augen zu, wenn da was Blödes passiert. Aber eine Sache war meinem Haus immer wichtig, nämlich soziale Gerechtigkeit, also der sogenannte Geschichtsfortschritt meines Hauses war, fördere soziale Gleichstellung im Königreich. Mhm. Und wir hatten ja einen Geschichtsstrang, wo die sogenannten Aschlinge eine Rolle spielten. Und da hatte ich schon massiv das Gefühl, dass das mit meiner Hausgeschichte zu tun hat. Und diese Geschichte habe ich tatsächlich sehr eng verfolgt. Also was mit diesen Aschlingen da passiert. Die haben ja Die haben Brot gegessen, was von einem Getreide hergestellt wurde, was irgendwie so grau geworden war. Wir wussten aber nicht, warum es grau geworden ist. Und weil sie dieses komische Brot gegessen haben, hat sich deren Haut dann verfärbt. Und diese Hautverfärbung sorgte dafür, dass sie sozial ausgestoßen worden sind. Und der Teil der Geschichte ist bei mir tatsächlich hängen geblieben, weil ich da das Gefühl hatte, das ist die Geschichte, die mit meinem Haus zusammenhängt. Und ich muss hier unbedingt dafür sorgen, dass diese Aschlinge nicht wie Ausgestoßene behandelt werden. Und da habe ich auch das erste Mal richtig viel Macht investiert. Immer wenn ich das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade wichtig, dass hier mit den Aschlingen nicht dies oder jenes passiert.
Ja, und da kann ich schön reinhaken, weil mich genau ich das gegenteilige Ziel hatte. Also mir war relativ schnell klar, bei mir, ich weiß gar nicht, wie es genau hieß, aber im Endeffekt war sehr deutlich, dass ich genau das gegenteilige Ziel der Geschichte hatte. Und dann gemerkt habe, du hast da sehr, sehr viel investiert, hattest noch den einen oder anderen Verbündeten dabei. Zusätzlich waren irgendwie bei diesem Geschichtsstrang auch immer Wissen noch mit dabei, weil die ja nicht nur, dass sie ausgestoßen wurden, irgendwann hat man ja erfahren, dass sie in die Zukunft sehen können und weissagen können, was eben das Wissen wiederum gefördert hat. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass mindestens 3, wenn nicht gar 4 Leute der Meinung waren, diese Aschlinge müssen gefördert werden und alles Mögliche, was komplett gegen mein Hausziel war.
Ja, dein Hausziel war, unterwirf die Ausgestoßenen. Ne?
Genau, und damit war mir klar,
das Gegenteil.
Die Aschlinge sind. Und dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, ich komme nicht voran. Und dann habe ich mal auf diesen Bogen geguckt und festgestellt, dieses Hausziel ist mit einem Additionspunkt verbunden, der mir wie viel Prozent am Ende ergab, ist ja auch egal. Aber dann habe ich gemerkt, es ist zu viel Energie, die ich reinstecken würde, um diese Geschichte zu dem Punkt fortzuführen, dass ich mein Hausziel erreiche. Und jetzt kommt der schöne Spieltitel rein. Inhaltlich war ich ja völlig deiner Meinung, also aus meiner persönlichen Empfindung her, sondern ich hätte auch wirklich mich ganz schön innerlich verbiegen müssen, um eben dieses Haustier zu erreichen, weil nämlich im Gegensatz zu dir mein Haus so rein gar nichts mit mir zu tun hatte in meiner persönlichen Empfinden nach, und das hat es mir oftmals auch durchaus schwer gemacht. Also man musste dann mal gucken, inhaltlich gebe ich dir recht, aber aus meiner Sicht des Hauses muss ich ja eigentlich dagegen stimmen. Und das ist so ein Dilemma, das ich wirklich in mir gespürt habe und mir immer gefragt habe, was mache ich jetzt, was ist mir jetzt wirklich wichtiger? Und auch da greife ich mal ganz kurz vorweg. Am Ende war es bei mir wirklich so, dass ich gesagt habe, ich löse mich von diesem Haus so ein bisschen. Ich möchte Geschichte weiterschreiben. Das können wir gleich, wenn wir die Geschichtsstrang machen. Dann war mir auf einmal der Geschichtsstrang wichtiger als irgendwelche Hauserfolge. Aber wären dann ihr habt dann sonst noch alle eure Ziele erfüllt oder Hausziele? Ich glaube, Daniel auf alle Fälle, oder?
Ja, das habe ich erfüllt. Habe ich auch gemerkt, dass das wichtig sein könnte in dem Moment. Da ging es bei mir, also mein Geschichtserfolg war, finde Harmonie zwischen Wissen und Geist. Und wir hatten ja diese Wissenschaftlerin, die wir als Hexe gebrandmarkt und ermordet haben. Gegen meine Entscheidung übrigens.
Ich wollte gerade sagen.
Also ich war auf jeden Fall dagegen. Und,
das war einer der wenigen Momente, wo ich auch dagegen war. Die wollte ich auch nicht hinrichten.
Nee. Ja, ich habe ja insgesamt immer versucht, moralisch zu spielen. Das habt ihr mir echt sehr schwierig gemacht teilweise. Naja, wie dem auch sei. Ich habe auf jeden Fall in dem Moment gemerkt, als dann plötzlich ihr Wissen dann doch wieder gefördert wurde. Und da gab es dann irgendwie auch so eine spirituelle Komponente ihrer Forschung. Und da war mir wichtig, oder habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt die Harmonie zwischen Wissen und Geist, die da wirklich gefordert wird von meinem Hausziel aus. Und da habe ich dann auch sehr viel Macht reingesteckt. Das hat mir letztendlich ein Ansehen nur gebracht. Aber mir war das einfach wichtig, das mal erfüllt zu haben.
Das war ein ganz cooles Gefühl, ne? Mir ist es auch gelungen. Und das war einfach vom Ansehenspunkt bei mir ganz genauso. Es hat einen einzigen Ansehenspunkt gegeben. Aber es war irgendwie ein cooles Gefühl zu sehen, das ist jetzt das, worauf mein Haus hinausgearbeitet hat. Das ist ein rein spielmechanisch oder auch fürs Ergebnis hat das wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Aber das war einfach ein gutes Gefühl. Ich hatte, mein Haus war so sehr auf Wissen und Förderung von Wissen. Und das hat man so in den Hauserfolgen gesehen, aber eben auch in dem Geschichtenerfolg, erfinde eine neue Perspektive auf die Realität. Da muss ich tatsächlich sagen, ich kann euch heute nicht mehr sagen, welcher Geschichtenstrang das genau war. weil ich irgendwie zwei, drei gleichzeitig im Blick hatte und wo ich dachte, könnte alles so in die Richtung gehen. Da muss ich ungefähr aufpassen. Und ich war das nicht tatsächlich nachher sogar am Ende dieses Exit-Rätsels?
Dieses komische Labyrinth?
Dieses
Kann Labyrinth? Sein, das mit dem Buch, das glaube ich nicht. Ich glaube, war das nicht mit dieser Bibliothek?
Genau, die Geschichte, die Ingo nachher zu Finde eine neue Perspektive auf die Realität geführt hat, war die mit diesem rechteckigen Symbol, mit dem Pfeil nach unten, wo wir diese Bibliothek weit abseits irgendwo gefunden haben und entdeckt haben. Das war eine relativ kurze Geschichte mit nur vier Karten. Das war die Geschichte, wo uns die Karte mit der Nummer 4 gefehlt hat, wo dann der Christian dankenswerterweise bei der Redaktion nochmal nachgehakt hat, so nach dem Motto, wir haben hier eine Geschichte, die läuft über die Karten 1, 2, 3, 5. Haben wir was falsch gemacht? Und dann so rauskam, nee, also die Karte 5 müsste eigentlich mit 4 wahrscheinlich nummeriert sein. Also alles gut, wir haben die richtig gespielt. Uns war nämlich auch nicht bewusst, dass wir irgendwo was falsch gespielt hätten. Und das war diese Geschichte mit der neuen Perspektive auf die Realität.
Okay. Also das war nämlich kurz vorher in der entsprechenden Abstimmung, ist es im Text mal erwähnt gewesen. Und da war ich so ach, da finde ich das halt so. So da bin ich wirklich lange im Dunkeln rumgetapert. Und dann habe ich dann auch relativ viel eingesetzt. Einfach nur, wie gesagt, spielmechanisch hat das keinen Sinn gemacht, da viel reinzustecken. Aber das wollte ich einfach. Ich wollte meinen Geschichten Erfolg erfüllen.
Das hätte ich auch gerne gemacht und ich weiß bis jetzt nicht, wie ich es hätte machen können. Weil
was hattest du?
Mein Geschichtenerfolg war, ja?
Du hättest es ganz am Ende machen können, wenn du im Finale, also nach der letzten Partie, nicht passen gemacht hättest, sondern mit vernichtet das Königtum gestimmt hättest. Dann hättest du deinen Hauserfolg ehrenhalber bekommen.
Man riecht an meinen Geschichten, wie hieß es, Geschichten,
Fortschritt? Dein Geschichtenfortschritt war verfluche lautete, die königliche Familie.
Genau, und das hat mir schon so ein klein wenig gezeigt, ich muss irgendwo dagegen sein. Und oder so oft wie möglich dagegen sein. Und mein ganzer Haussichtschirm war darauf ausgelegt, auf Ambition, auf die schwarzen Symbole. Und ich hatte mir die ganze Zeit so ein bisschen erhofft, dass das in irgendeiner Form auch wirklich wichtig ist, ganz viel davon zu sammeln, um am Schluss dann als Sieger aus der Kampagne hervorzugehen. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, und das haben ja die Geschichtenstränge auch gezeigt, dass ich da so ein bisschen auf einsamen Wegen unterwegs bin. Wir haben ja von den 6 Geschichtensträngen insgesamt 5 zu einem, ich nenne es jetzt mal, positiven Ende geführt.
Also zu einem Loyalistenerfolg, ne? Fürs Königreich.
Genau, ja. Mit vielen, vielen weißen Schwertern. Und nur einen einzigen Geschichtenstrang haben wir auf die, in meinen Augen, richtige, dunkle Seite der Macht gebracht.
Wir hatten 90 weiße Schwerter am Ende und 5 schwarze Schwerter.
Genau. Es gibt am Ende ein Endspiel, bei dem man halt eine Entscheidung treffen muss für das Königreich oder ob man sich auf die Seite einer ominösen Bruderschaft, die schwarze Dämmerung war es, glaube ich, die immer so durch alle Geschichtsstränge mal wieder auftauchte, hatte ich so den Eindruck. Das war so die übergreifende Geschichte. Ansonsten waren das so, waren es 6 verschiedene Geschichtsstränge, die liefen? Ich glaube, es waren 6, ne?
6 Stück.
Ja. Ja. Die mehr oder weniger parallel zueinander liefen. Und am Ende läuft es aber darauf hinaus, dass du dich entscheiden musst, ja, Loyalist oder Verräter. Und wir hatten halt 5 Schwerter für die Verräter und 90 schon mal für die Loyalisten. Das war die Ausgangsposition im Endspiel.
Und das war, glaube ich, zu deutlich, als dass es da nochmal hätte spannend werden können. Wobei ich im Nachgang gesehen habe, ich hätte ein Kreuzchen an einer anderen Stelle setzen müssen, dann wäre es für euch schlechter ausgegangen, weil dann hätte ich mit meinem Nein was erreichen können.
Ich hätte auch noch ein Attentat ausführen können und etwas mutiger Verräter sein können.
Ja. Aber ich habe euch da auch zu sehr vertraut, weil wir am Ende in diesem Finale uns ja alle sehr tief in die Augen geschaut haben, durch die Videokamera durch, und gesagt haben, doch, wir versuchen das jetzt mal hier, das Königtum zu stürzen. Und dann, als ich dann die Karten aufgedeckt habe, kam dann, lass mal doch den König dran sein oder ich halte mich da raus. Hier, da halte ich mich mal raus, das wäre mir jetzt doch zu schwierig und ist ja auch schon so spät.
Haben sich nicht sogar alle rausgehalten eigentlich? War ich nicht sogar der Einzige, der sich für das Königshaus gestellt hat?
Also
das stimmt.
Daniel hat für das Königshaus gestimmt, das Haus Chelkel mit Christian hat gepasst, Haus Di Franco hat gepasst, obwohl er am Anfang laut getönt hat, komm, wir stürzen den König mal. Und Haus Angot und Haus Jorge haben mit Nieder mit dem König gestimmt und waren deswegen am Ende der Partie raus.
Raus, ja.
Weil jemand, der gegen das Königreich stimmt und dabei entdeckt wird und untergeht, keine Berücksichtigung mehr findet für die letztliche Bestimmung des Siegers. Ja.
Und weil ihr auch beide in der Staatskasse geplündert habt, oder? War das nicht so?
Ein bisschen, Mann, die Portokasse. Ich habe ja auch Ausgaben gehabt.
So viel war da nicht drin.
Ich habe mein Kreuzchen bei Familie beschützen gesetzt und ich hätte halt schlicht und ergreifend die Bibliothekskanzlerin per Attentat adressieren sollen. Dann hätte ich drei Ambitionen weniger bekommen, weil ich meine Familie nicht geschützt hätte. Dafür wäre es halt, wäre diese Meuterei durchgegangen und das wäre, glaube ich, sehr gut für mich gewesen.
Dann hätten wir den Gleichstand gehabt zwischen Weiß und Schwarz und mit der Bibliothekskanzlerin den Tiebreaker zugunsten von Schwarz gehabt, das ist richtig.
Ja. Ja.
Das Problem war
Hätte Fahrradkette.
Ja, das Problem war aber doch, dass ich dann...
Nein, hätte Fahrradkette ist Andu von Pegasus. Das ist ein anderes Spiel.
Da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Pardon, Tobias, dein Wort.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das große Problem war, wie gesagt, das, was wir ja beide hatten. Um es mal auszudrücken, wir hatten kurz vor Spielende, also dann haben wir ja festgestellt, dass man einfach beides zusammenzählt. Dann hatte ich, glaube ich, 60 Gesamtpunkte, du 57, Ingo 54, Relkel 51 und das Haus Danubio 43, was sehr, sehr weit abgeschlagen war. Und dann war ich relativ klar, da vorne passiert höchstens was zwischen den ersten dreien. Und das hat die Sache schwierig gemacht und das fand ich ein bisschen unglücklich, weil ich als alter Diplomacy-Spieler natürlich sofort die Idee hatte, irgendwie, da kriegen wir was hin. Ich schreibe dem Ingo per Slack eine eigene Nachricht und sage, hier komm, wir machen das aber anders ungefähr. Und dann habe ich aber festgestellt, ich habe aber keine Argumente, irgendjemanden davon zu überzeugen, mit mir irgendwie zu integrieren, weil der hat nichts davon. Also ich als führender Spieler habe eigentlich keine Möglichkeit gehabt, mit jemandem zusammen irgend noch was zu machen, weil der andere immer nur gesagt hat, ja, dann helfe ich dir zum Sieg, das bringt nicht weiter. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das am Schluss tatsächlich auf diese Einzelentscheidung geht, dass einer gewinnt. Ich hätte es jetzt schöner gefunden, wenn man das wirklich als Team auch dann gewinnen kann. Oder man tut sich halt als moralischer Sieger fühlen, wenn man der Gewinnerseite war. Aber das fand ich eigentlich schon ein bisschen am Schluss dann doch zu viel auf Punkte und dieses ganze Gefühl der Geschichtenerzählung rückt am Schluss dann doch in den Hintergrund, weil man fängt an, über Punkte nachzurechnen.
Habe ich mir wenig Gedanken gemacht, weil Jürgen und ich haben ja als Team verloren. Also insofern war ja ein Teamspiel.
Naja, ich hatte gehofft, wenn ihr alle für die schwarze Seite stimmt und ich als Einziger auf der hellen Seite und vielleicht das noch rumreißen kann, so punktemäßig oder stärkemäßig.
Wäre eine Chance gewesen.
Dann hätte ich als Einziger gewonnen. Es wäre möglich gewesen.
Es wäre möglich unwahrscheinlich gewesen, dass du als Letzter in der Wertung gewesen wärst, genau. Aber ansonsten hat Tobi hat durchaus recht. Es ist so eine Punkterechnerei am Schluss gewesen, die schon klar gemacht hat, eigentlich nüchtern betrachtet gibt es nur zwei und mit viel Glück drei, die da vorne gewinnen können, wenn nicht andere rausgekickt werden. Ich habe auch so ein klein wenig gehofft, dass nicht nur Jürgen und Ingo ihre Entscheidung für die falsche Seite laut kundtun, sondern auch Tobi, weil dann wäre ich nämlich vorne gewesen. Aber letztendlich, wer versucht hat, sich auf das zu verlassen, was wir als Gruppe vorher besprochen hatten, der ist rausgefallen. Und was ich ein bisschen schade fand, ganz kurz noch, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Ambition und das Ansehen nicht wirklich eine differenzierte Bedeutung hatten am Schluss. Ja, es gab für Meisters Ansehen bzw. Meister Ambition nochmal ein klein wenig zusätzliche Punkte. Für diejenigen, die überlebt haben in dieser letzten Abstimmung oder in dieser letzten Phase. Aber eine wirkliche Bedeutung habe ich da drin leider nicht mehr gesehen. Die wurden so ein bisschen in einen Topf geworfen.
Ja, das stimmt, da war nicht mehr viel drin. Wir haben ja auch während des Finales schon so ein bisschen drüber gesprochen, was wir schade fanden an dem Finale oder was uns nicht so gut gefallen hat. Oder zumindest für mich kann ich sagen, gibt es einen Punkt, der mir nicht so gut gefallen hat. Bei den ganzen Dilemma-Karten, 104 Stück, die wir gespielt haben, da haben wir auf der Vorderseite immer so nur einen Hinweis in eine ungefähre Richtung gekriegt, so nach dem Motto, ja, wenn ihr hier mit Ja stimmt, dann sinkt euer Einfluss oder es steigt eure Moral. Aber man hat nie einen Hinweis gekriegt, wie viel das sinkt oder steigt. Und dann im Finale waren alle Informationen im Prinzip präsent gegeben. Man wusste genau, okay, wenn jetzt hier auf der Seite mehr Leute sind, die Schlacht auf der dunklen Seite der Macht bestreiten, dann gibt es dafür 35 Schwerter für die dunkle Seite dazu. Man konnte quasi ausrechnen oder hätte es können, was denn eigentlich sinnvolle Kreuzchen gewesen wären. Und dann wäre es nur noch so ein kleines bisschen gewesen, ich denke, dass du denkst, dass ich denke und deswegen denke ich jetzt andersrum. So dieses Übliche. Ich hätte das schöner gefunden, wenn da an der Stelle einfach nur so Hinweise gegeben werden, so ungefähr, so, ja, also wenn ihr euch dafür entscheidet, auf der dunklen Seite der Macht zu kämpfen, dann gibt es dunkle Schilder oder dunkle Schwerter. Oder wenn ihr die königliche Schatzkammer plündert, dann wird es auch dunkle Marker geben, also die Ambitionsmarker geben, aber es war mir dann zu konkret, also es war mir zu genau ausgerechnet, wobei ich zugeben muss, ich habe mit Jorios zwischendurch einmal ganz kurz gesprochen, der mittlerweile zwei Partien King's Dilemma hinter sich hat, oder zwei Kampagnen, und er sagte, bei ihnen wären die Werte deutlich näher zusammen gewesen und dann wären auch einzelne Entscheidungen hinten tatsächlich etwas schwerer gewesen, einfach weil die Werte so nah aneinander gelegen haben.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja ein anderes Spiel. Also das ist das, was ich eher dem Spiel vorwerfe. Dass wir jetzt 19 Stunden ein Prinzip machen mit Abstimmung und am Schluss gibt es ein Endspiel, was mit dem Spielkern wenig zu tun hat. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ich meine, ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt, das Ende. Im Endeffekt bin ich mit dem Ende schon durchaus zufrieden, weil ich immer die Angst habe, wie bei einem Buch, ein sehr, sehr gutes Buch ist erst dann sehr gut, wenn auch das Ende gut ist. Und oftmals kann ein Buch das nicht halten, was so im Laufe der Geschichte aufgebaut wird. So hatte ich hier auch große Angst. Bin mit dem Ende an sich durchaus noch versöhnt und zufrieden. Aber mit dem eigentlichen Spiel, was wir vorher, wie gesagt, ganz intensiv gemacht haben, hat dieses Endspiel so nicht mehr viel zu tun gehabt. Und das fand ich schade. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man irgendwie diesen Abstimmungsmechanismus, ich hatte es auch schon mal gesagt, wir sind alle in einem Raum gesperrt und müssen uns jetzt hier als Gruppe irgendwie für irgendwas entscheiden. Das hätte ich irgendwie spannender gefunden. Das ist immer leicht gesagt, gar keine Frage. Aber da war ich doch ein bisschen enttäuscht, dass es doch eine ganz andere Art Spiel war, das Endspiel.
Dieser Bruch zum eigentlichen Spiel hat sich ja auch allein schon dadurch gezeigt, dass Jürgen uns insgesamt, lass mich nicht lügen, 8 Regelkarten vorgelesen hat. Das heißt, wir haben zwischen der 15. Partie und diesem Finale nochmal ein komplettes Spiel gelernt. Und das hat so einen Bruch erzeugt für mich. Aus dem Spiel, das wir eben die ganze Zeit vorher gespielt haben, sind wir in ein ganz anderes rüber. Ja. Das war lang.
Und das ist auch eine falsche Stelle, finde ich, weil am Ende des, also am großen Finale, da spitzt sich alles zu und du möchtest eigentlich da nicht mehr über Spielregeln nachdenken, sondern über die, die Handlung in dem Moment. Ne? Also von daher ist das schon dramaturgisch ein Fehler.
Ja. Genau, und dann kam Karte um Karte dazu, ja.
Es gab ja zwischendurch auch noch ein paar Stellen, wo die Spielregeln aufgebrochen wurden. Da gab es unter anderem ja dieses Banksystem, wo man Geld einzahlen konnte in der Hoffnung, dass man es wiederbekommt. Und diesen Krieg, den wir gegen wen eigentlich? Gegen Muir, glaube ich, geführt haben.
Mhm. Ja, wir hatten insgesamt vier verschiedene Dinge, die aufgetreten sind. Wir hatten den Krieg gegen Muir. Das war, glaube ich, das Erste, was aufkam.
Ja.
Ein Ereignis, was eben mehrmals oder in mehreren Schlachten durchgeführt wurde. Ein Krieg, den wir am Ende verloren haben. Dann gab es die Geschichte der Münze. Letztlich ein Inflationsmechanismus, da konnte man eben Geld einsetzen und hat das Geld verdoppelt gekriegt am Ende der Partie, zumindest dann, wenn diese Ereigniskarte kam. Sie kam nie dann, wenn da viel Geld drauf, oder einmal kam sie, wenn viel Geld drauf lag, aber ansonsten nichts.
Zumindest nicht, als ich viel Geld drauf gepackt habe.
Ja. Dann hatten wir die Ära der Expeditionen. Dort konnten wir vier unterschiedliche Expeditionsziele erreichen. Wir durften dann darauf bieten, die Entscheidung treffen zu können, ob es dann jeweils so einen Marker rauf oder runter bewegt oder ob derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, stattdessen lieber drei Geld oder drei Münzen haben möchte. Und wir hatten als letztes kleines Ausreißerspiel, dieses kleine Escape-Game, das Labyrinth, wo dann eben über 14 Karten hinweg wir einen Weg durch so ein Labyrinth uns erschließen mussten. Das war fast so ein bisschen deduktiv, war so mein Gefühl, so ein ganz kleines bisschen.
Den sinnvolleren Weg konntest du dir durch Logik erschließen, was wir ja gemeinsam gemacht haben.
Ja, da gab es halt zu Beginn dieses Labyrinths einen ganz, ganz klaren, deutlichen Hinweis. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir ungerne verrückt werden wollten. Ich glaube, das war die Alternative. Entweder wir bleiben halbwegs frisch im Geiste oder wir werden verrückt. Irgendwie sowas war das. Genau, gesunder Geist sucht Übereinstimmung und Wahnsinn erschafft Widerspruch.
Da hatte ich aber ein ernstes Motivationsproblem an dem Abend. Also da muss ich ehrlich sagen, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, das muss jetzt nicht sein. Ich fand das, es war in einer gewissen Weise natürlich interessant, dass man nochmal sowas aufbricht, aber dann hat das einfach zu viel Raum eingenommen. Das war vielleicht der Situation geschuldet, dass wir das relativ spät abends gespielt haben und so weiter und so fort. Aber ich fand es einfach nur als unnötigen Ballast, der uns auch nicht weiterbringt. Auch das hätte man mit zwei, drei Karten genauso gut machen können. Das müssen dann eben nicht 14, also es waren 7 Karten mit Vorder- und Rückseite. Das war viel zu viel aufgebläht, meiner Meinung nach.
Es kann aber auch dem geschuldet sein, dass wir das eben online gemacht haben und nicht jeder das Material vor sich hatte. Vielleicht wäre das insgesamt weniger zeitraubend gewesen, wenn wir zu fünft am Tisch gesessen hätten, die Karten liegen da und wir hätten direkt damit gearbeitet, ne?
Das ist richtig. Es war ein relativ umständliches Hin- und Her-Scrollen im Bildsuchlauf. Da waren die anderen Sachen, die damit eingebaut waren, aber trotzdem irgendwie elegant. Diese Sache mit dem Krieg, wo du dich entscheiden musstest, will ich bei einer Abstimmung passen, um etwas Macht in den Krieg hineinzubuttern. Das fand ich eine sehr, sehr schicke Sache, die begleitend während dem eigentlichen Spiel nochmal so ein bisschen so eine Würze reingebracht hat. Wir hatten ja tatsächlich einmal den Fall, wo wir gefühlte Unmengen von Macht als Gruppe verloren hatten, weil wir den Krieg schlicht und einfach verloren haben in der Runde. Das hat ja einigen ziemlich wehgetan.
Das hat mir wehgetan.
Ich wollte kein Salz in die Wunde streuen, aber ja, es hat dich vor allem getroffen. Aber das war so ein ganz elegantes Nebenher, ein Neben Kriegsschauplatz, im wahrsten Sinne des Wortes, der auch gut ins Spiel gepasst hat. Von der Sorte hätte ich mir ein paar mehr gewünscht.
Und was Daniel sagte, fand ich total gut gerade, das hatte ich noch gar nicht so bedacht, an der Stelle, wo die, wo der Krieg und das Bankwesen und die Expeditionen kamen, da gab es ja auch mal ein bisschen mehr Regeln, das war zu dem Zeitpunkt aber okay, weil wir waren mitten in den Geschichten drin. Und genau dieses ganz zum Schluss, das Endspiel, wobei ich das Endspiel selber, wo du in gewisser Weise ist ja so, du kannst drei Kreuzchen machen und machst die geheim und weißt nicht, was die anderen abstimmen und dann wird ausgewertet und das fand ich erstaunlich thematisch dafür, dass du nur drei Kreuze machst, aber der Weg dahin, dass du ganz lange nochmal ganz neue Regeln lernen musst, ist für ein Finale, war mir dann auch so, ja, es hat Tempo rausgenommen und eigentlich hätte ich es da gebraucht, das Tempo, das ne? So, jetzt spitzt es sich zu, jetzt.
Wobei es bei uns ja nur zwei Kreuze waren. Also mit weniger Personen wären es drei Kreuze gewesen, als Fünfergruppe waren es ja sogar nur zwei Kreuze. Das fand ja, ich ja schon wieder so ein Punkt. Also ich glaube, es gab zehn wiederum zur Auswahl oder sogar noch mehr, 12 glaube ich. Und du musstest zwei Kreuze machen, das war mir dann fast schon wieder zu viel. Also das sage ich ja, wir hätten das auch gerne einzeln abhandeln können. Die erste Frage, Schlacht vor den Toren, wer entscheidet sich dafür, wer dagegen? Wären wir wieder bei so einer Abstimmung gewesen. Zweitens, Schatzkammer, greife ich zu, greife ich nicht zu. Wenn man das so einzeln abgehandelt hätte, in dem Stil, wie auch die Dilemmakarten gewesen wären, nicht gar nicht mal mit derselben Mechanik, aber so dieses einzeln nacheinander, dann für mich aus auch wirklich so, dass einer, der sich der falsch entscheidet, ist raus, Punkt. Also wer für die falsche Seite ist, der wird halt von den anderen Ratsmitgliedern entsorgt, ist aus dem Rat draußen, so ein Ausscheidungswettbewerb. Das hätte ich thematisch ähnlich gut gefunden und wie gesagt, es wäre vielleicht mit weniger Regelvorlauf gewesen und hätte diesem Sinn des Spiels, was wir vorher hatten, noch mehr entsprochen.
Ja, das finde ich ganz interessant.
Aber vielleicht bin ich ja, wie gesagt, zu sehr Diplomacy-Spieler, um dann auch zu sagen, es darf auch jemand dann auch wirklich mal kurz vor Ende rausfliegen. Warum nicht? Und auch durchaus in einer offenen Diskussion. Also das mit geheimen Zielen und Abgeben ist natürlich spannend beim Aufdecken, aber im Endeffekt haben wir vorher nie geheim abgestimmt, sondern immer offen abgestimmt und immer versuchen müssen, auch das verbal haben wir es ja zum glücklicherweise, wir haben ja durchaus thematisch gespielt, das zu erklären, warum wir oder fadenscheinig zu erklären, warum wir es ja oder nein gemacht haben. Und das finde ich halt, wie gesagt, schade. Das hätten wir durchaus auch im Endspiel machen dürfen, machen können und dann zu sagen, naja, also eigentlich unser Haus war schon immer gegen den König und deswegen machen wir weiter. Aber wir hatten ja, um auf inhaltliche Ebene zu kommen, ja genau das Problem, dass wir eigentlich diese ganzen Karten auf weiß waren, wir aber uns alle intern ja einig waren, dass wir gar nicht unter dieser ewigen Königin Celestina weiterleben wollen. Also inhaltlich waren wir ja alle der Meinung, wir müssen rebellieren. Es gab halt nur das Problem, dass man vielleicht das Spiel am Ende doch gewinnen will. Und man dann überlegt hat, will ich das oder will ich das nicht? Also das war diese Dilemmasituation, die eigentlich sehr, sehr gut wieder transportiert war. Das war das, was Ingo eben meinte. Das Spielgefühl ist durchaus vergleichbar. Man hat so eine Dilemmasituation und muss gucken, wo will ich eigentlich hin? Was bewirkt einen innerlich schon? Also das tut auch einen innerlich mitnehmen. Meiner Meinung nach hätte ich gesagt, ein bisschen mechanisch noch besser umgesetzt werden können.
Was ist denn jetzt euer Fazit für das Spiel, für das gesamte Spielerlebnis?
Es lebt massiv von der Gruppe, nach meinem Gefühl. Also es hat wahnsinnig Freude gemacht, das mit euch zu spielen. Und ich habe mich auf jeden Abend aufs Neue gefreut. Das tut es, glaube ich, auch, wenn man es am Tisch spielt und gemeinsam spielt. Ich weiß nicht, wenn es eine Gruppe ist, die vielleicht nicht so gut miteinander harmoniert am Spieltisch, also jetzt nicht im Sinne von, dass wir in die gleiche Richtung laufen, was jetzt die Entscheidungen angeht und die Dilemmakarten und unsere Abstimmungen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, man spielt das nur mit so harmonischen Gruppen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das mit jemandem zu spielen, wo ich per se schon sage, so, oh, da habe ich aber keine Lust, 19 Stunden und so viele Minuten mit zu verbringen. Also insofern ist das unkritisch. Aber es ist ein Spielerlebnis, was hängen bleibt, würde ich sagen. Also ich erinnere mich gerne an die Partien zurück. Und ich habe auch in den 14 Tagen, seitdem wir das jetzt zu Ende gespielt haben, also wir haben vor 14 Tagen das Finale gespielt, dann war jetzt Urlaubszeit dazwischen. Ich muss zugeben, ich habe das ein oder andere Mal den Karton nochmal aufgemacht Hab nochmal so die Ergebnistabellen durchgeguckt, hab nochmal das Endspiel, mir die Karten angeguckt, hab mir nochmal angeguckt, was habt ihr da gekreuzt. Da ist mir dann eben aufgegangen, so Mensch, verdammt, statt mein Haus zu schützen, hätte ich einfach nur die Kanzlerin meucheln müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich sogar gewonnen. Also es bleibt mir durchaus positiv in Erinnerung. Es war eine lange, aber eine schöne Kampagne.
Ja, ich würde es ähnlich sehen. Ich habe auch doch mich durchaus dabei ertappt. Wir sind ja im Moment, sammeln wir ja wieder die Top 10 und da habe ich über meine Top 10 auch schon nachgedacht und überlegt, was habe ich so in den letzten Monaten gespielt und was ist hängen geblieben, und das ist ein Spiel, was hängen bleibt, ein Spielerlebnis, was hängen bleibt. Einmal natürlich aufgrund der Dimension, sicherlich auch nochmal geschuldet dessen, dass wir aufgrund von Corona das nicht direkt am Tisch spielen konnten. Wobei streng genommen auch ohne Corona hätten wir das nie am Tisch selber spielen können. Dafür wohnen wir zu weit auseinander weg. Insofern vielleicht ganz gut, dass wir dazu gezwungen waren. Oder dass wir durch diese Möglichkeit einfach gesagt haben, ja komm, ist egal wie weit man weg wohnt, wir können das ja trotzdem machen. Ist auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung. Ob ich es nochmal spielen würde, habe ich mich auch schon mal gefragt. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Liegt aber auch ein bisschen auch dran, dass ich gerade andere epische Spiele auf dem Tisch habe. Da, ich glaube, wenn der Kopf davon wieder frei ist, dann möchte ich es nicht ausschließen. Dafür, dass ich ursprünglich mir gedacht habe, ach ja, interessiert mich jetzt nicht so, könnte ich vielleicht mal spielen, muss aber nicht. Na, ich glaube, ich würde doch ernsthaft überlegen, wenn es nochmal eine Runde irgendwo gäbe. Aber ich glaube tatsächlich dann lieber live am Tisch und nicht online.
Wer hat denn die Gedanken noch gehegt mit einer weiteren Partie?
Also ich würde es auch gerne nochmal spielen. Ich würde auch, glaube ich, dann anders rangehen. Vielleicht auch mehr auf Sieg spielen, mehr Macht direkt am Anfang schon einsetzen. Da waren wir ja am Anfang, haben wir ja gerade schon gesagt, sehr verhalten. Ich glaube, da würde ich da anders stimmen und würde vielleicht auch eher versuchen zu erzwingen, dass die Geschichte in eine andere Richtung führt, weil man ja eben auch die anderen Teile der Geschichte sehen möchte. Ja. Ich finde, insgesamt ist King's Dilemma ein sehr, kein sehr gutes Spiel, also rein mechanisch gesehen, aber es ist ein sehr außergewöhnliches Spiel und ich würde es wirklich jedem empfehlen, der eine feste Gruppe zusammenkriegt dafür, weil es einfach ein ganz tolles Spielerlebnis war, auch wenn man mechanisch, obwohl ich vom Spiel enttäuscht bin teilweise oder gewesen bin. Aber es ist ein anderes Spiel. Es gibt kein anderes Spiel, was so ist.
Ja, was hat dich enttäuscht, Daniel?
Naja, es ist halt nur Versteigerung oder beziehungsweise nur Abstimmung. Es passiert ja de facto nichts anderes. Und dann noch diese kleinen Nervpunkte zwischendurch, ne?
Naja, ich weiß. Ja.
Also im Grunde bringt es Daniel ziemlich auf den Punkt. Das Spiel selbst ist eigentlich mechanisch betrachtet nichts wirklich Besonderes. Aber das Gesamtkonstrukt, das ist schwer zu vergleichen mit irgendwas, was ich bislang gespielt habe. Und ich habe ja schon 3-4 Spiele gespielt in meinem Leben. Tatsächlich würde ich es auch sehr gerne nochmal spielen. Das habe ich auch direkt nach der Partie gesagt gehabt, weil ich gerne wüsste, ob es möglich ist, Dinge gezielter zu lenken. In einer Partie, ja, in der man schon weiß, auf was es insgesamt am Ende hinausläuft. Was ich aber mittlerweile, ich habe da jetzt auch die 2 Wochen sehr intensiv drüber nachgedacht, vielleicht auch so mit dem Redakteursblick, den ich auf sowas auch lege. Ich würde das Ganze gerne nochmal in einer anderen Form spielen, im Sinne von das Spiel von der Grundanlage her, aber ich möchte nicht wissen, auf was es am Schluss rausläuft. Ihr versteht, was ich meine? Ich würde gerne diese Art von Spiel mit Kampagne und wie wir es in King's Dilemma erlebt haben, gerne nochmal spielen, will aber das Ende noch nicht kennen. Was letztendlich heißt, die Entwickler müssen sich bitte ransetzen und in irgendeiner Form ein zweites Szenario mit mit vielleicht Space auch optimierten, hatten wir gesagt, ne? Mit vielleicht auch optimierten Regeln an der einen oder anderen Stelle, mit dem ein oder anderen kleinen Intermezzo, dass das vielleicht nochmal ein bisschen was Neues bringt und einem unerwarteten Ende der Kampagne erstellen. Das würde ich mir wünschen von dem Entwicklerteam. Da wäre ich sofort wieder am Tisch dabei.
Haben wir schon mal überlegt, dass Space ein tolles Setting wäre. Und dann viel Spaß bei der Entwicklung von The Captain's Dilemma, ne?
Bitte also, The Counselor's Dilemma.
Also jetzt so in Richtung Horrible Games, ne? Oder Counselor's Dilemma, genau.
The Mister's Dilemma.
Oder Mister's Dilemma. Mein abschließendes Fazit ist, es ist anders als andere Legacy-Spiele. Ich würde es tatsächlich sogar nochmal spielen, im Gegensatz zu anderen Legacy-Spielen, weil eben hier nicht mit den Umschlägen immer neue Regeln dazukommen, sondern die Geschichte wird fortgeführt. Mhm. Also es ist im Endeffekt keine Regelentwicklung, sondern eine Geschichtentwicklung. Und natürlich reizt es, die anderen wie viel tausend Umschläge, die noch da sind und ungeöffnet sind, mal zu erleben, was dort drin ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann mal in einer ruhigen Minute das für mich selbst mal durchzulesen, weil dieses Endspiel und man weiß nicht, auf was es hingeht, schon der Reiz ist. Wenn ich jetzt schon weiß, aha, das Ende läuft so und so, ich müsste mich also darauf konzentrieren. Ich glaube, ich würde ganz anders spielen und ich würde mich nicht mehr so auf diese Geschichte einlassen. Deswegen bin ich da voll bei Christian zu sagen, die Idee, die dahinter steckt, super gerne wieder. Das eigentliche Spiel als solches wahrscheinlich eher nicht. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen, ich fand die Idee, dieses System, dieses Dilemma-System, vielleicht runtergebrochen auf nicht 19 Stunden, sondern vielleicht nur auf 1 bis 2 Stunden, also immer nur ein kleines Kapitel würde mir sogar schon reichen, so als kleine Box, wie eine Deckscapes-Box oder eine Sherlock-Box, so nach dem Motto, dass man das einfach mal als Gruppe thematisch durchspielt, dann natürlich nicht so episch und nicht mit so einem Endkampf, aber das würde mir schon in einer gewissen Weise auch gefallen, da immer vor Dilemma gestellt zu werden. Mein allergrößter Kritikpunkt war wirklich der, dass unsere Revolte inhaltlich so überhaupt nichts ausgemacht hat. Nur zur Erklärung, es gab eine Karte, wo es darum ging, irgendwann mal der König will was und sind wir dafür oder dagegen. Und dann haben wir fast einheitlich dagegen entschieden, mit dem aber Ergebnis, dass die Partie sofort zwar beendet war, aber nichts hinten dran kam. Kein Umschlag, kein Aufkleber, kein gar nichts. Und das hat mich wirklich inhaltlich enttäuscht, weil doch ganz viele Dilemmas waren, wo, und da gibt es einen Aufkleber, das Volk erinnert sich daran. Aber so eine zentrale Frage, daraus hätte man ganz einen eigenen Geschichtsstrang machen können, da hätte ich mindestens einen Umschlag erwartet und alles Mögliche. Dass so eine zentrale Frage quasi nur ein Gag war, der einmal abgehandelt wurde und dann, ach, das war's. Und das hat mich wirklich inhaltlich doch stark enttäuscht. Und das ist so für mich der Negativgeschmack, so toll dieses inhaltliche Spiel war, an einer entscheidenden Stelle hat es inhaltlich meiner Meinung nach gehapert.
Eine Anmerkung habe ich noch zu dem Punkt, den Ingo angesprochen hat. Er würde es lieber am Tisch spielen als per Zoom-Schaltung. Ich glaube, wir haben sogar einen ganz großen Vorteil gehabt mit dem, was wir gemacht haben, weil wir damit relativ zügig durch das Ganze durchspielen konnten. Wir haben einmal eine Pause gehabt von, ich glaube, 2 Wochen wegen Urlauben. Und da habe ich mir in der ersten Partie etwas schwer getan, in die Geschichte zurückzukommen. Zuvor haben wir jede Woche Montag, Dienstag gespielt, haben diese Geschichte immer am Laufen gehabt und es war für uns, hatte ich so das Gefühl, kein Problem, Personen zuzuordnen, Geschichtenstränge aus dem Hinterkopf herauszuholen. Für mich selber war aber nach dieser kurzen Pause es etwas mühsamer, wieder reinzukommen. Mhm. Von dem her fand ich das sehr vorteilhaft, es auf die Art und Weise zu spielen. Ich habe von anderen Gruppen gehört, die haben vor Corona am Tisch gespielt und haben jetzt halt eine Pause gemacht von 4-5 Monaten. Und die müssen im Grunde wieder komplett neu anfangen und reinkommen in das Ganze. Da hatten wir schon einen Vorteil mit den wenigen Wochen, die es jetzt letztendlich waren, in denen wir das Ganze durchgezogen haben.
Da gebe ich dir recht. Das ist ja das, was ich sonst Legacy-Spielen auch gerne vorwerfe. Wenn du es nicht schaffst, kontinuierlich am Ball zu bleiben, verlierst du so ein bisschen die Geschichte und dann bist du raus. Das ist mir beim Pandemic ja so gegangen. Und da gebe ich dir recht. Das hätten wir sicherlich per Live-Spiel nicht in der Zeit erledigen können. Ja.
ich würde es durchaus auch nochmal spielen, auch in der jetzigen Form. Ich würde mir aber dann tatsächlich bewusst ein Haus aussuchen, was eine extremere Position einnimmt. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, mein Haus war immer so auf Ausgleich bedacht. Ich habe auch so gespielt. Ich habe immer versucht, mein Ansehen und meine Ambitionen gleich auf weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln, weil ich eben bei Spielende nicht wusste, oder ich wusste nicht, es hätte ja auch sein können, dass da irgendwie ein Faktor reinkommt. Nach dem Motto, wenn das Königreich untergeht, dann wird Ambition mal 3 genommen und Ansehen nur mal 2 oder so. Hätte ja sein können. Und ich hatte eben von meiner Hausgeschichte das Gefühl, wir sind auf Ausgleich bedacht und halten uns ansonsten aber weitestgehend raus. Deswegen habe ich versucht, die beiden Werte gleichmäßig zu entwickeln. Ich würde gerne mal ein Haus spielen, was eine extremere Position verlangt oder vorgibt, andenkt. So. Aber ich würde auch tatsächlich noch mal King's Dilemma spielen. Ich habe nur auch ein ähnliches Problem. Also ich habe noch hier Gen 7 liegen, ich habe noch den Herr der Ringe hier liegen, ich habe tatsächlich auch noch Detective hier liegen und noch so das ein oder andere weitere Kampagnenspiel. Im Herbst wird Pandemic Season 0 kommen. Das wird erstmal alles andere sowieso verdrängen. Das werden wir als allererstes mit Sicherheit durchspielen. Und das ist so der einzige Knackpunkt, den ich sehe, wo es haken würde. Ich wäre auch bereit, irgendwo mal nicht der Moderator von Zoom zu sein. Also ich habe an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass ich zwar immer die Karten vorgelesen habe, aber ich mir, weil ich es selber vorgelesen habe, mir die Geschichte nicht gemerkt habe. Und öfters ging es mir so, da fiel dann ein Name. Und dann kam von euch so, ah ja, das war doch der, den wir da und da gemeuchelt haben oder sonst irgendwas. Und ich dachte so, aha, okay, ich kann mich gerade nicht mehr an den Namen erinnern. Ich weiß, ich habe euch Karten vorgelesen, aber das war so der einzige Nachteil als Moderator. Ich habe halt immer relativ viel Brettmanagement quasi gehabt, was man sich am Tisch wahrscheinlich stärker geteilt hätte. Mhm. Also es war okay, ne? Also das war schön, das hat Spaß gemacht, das war okay. Aber ich glaube, ich habe manchmal die Geschichte so ein bisschen nicht mitgedacht. Ich habe sie nur vorgelesen. Ich muss aber zugeben, das geht mir bei Spielregelvorlesen auch manchmal so. Also wenn wir irgendwie ein neues Spiel auf dem Tisch haben, so rum, ich dann die Spielregel vorlese, dann geht mir das am Ende häufig so, dass ich sage, so, wie war das im Mittelteil? Kann mir jemand nochmal eine Kurzzusammenfassung geben, was ich jetzt hier tun muss? Vielleicht liegt es also an mir.
Ist auch völlig normal. Also es geht doch auch so, wenn du abends deinen Kindern was vorliest, du liest und liest und liest, und wenn du dann danach mal kurz nachdenkst, was habe ich da eigentlich gelesen, hast du auch nicht direkt mitbekommen. Also ist, glaube ich, normal, und wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar, dass du uns das alles vorgelesen hast, weil es war für uns wunderbar entspannend und ein Genuss für die Ohren.
Zum Technischen, wir haben das immer so gemacht, dass die Kamera hat immer den Spielplan, den Tisch gezeigt, also auch so, dass die Ja-Nein-Abstimmkarten für alle immer sichtbar waren. Da werden ja dann die Machtmarker draufgelegt, sodass man das in der Kamera immer sehen konnte. Jede einzelne Karte haben wir aber mit dem iPad dann kurz abfotografiert, und ich habe das dann in einen geschlossenen Slack-Channel hochgeladen, wo eben nur wir 5 drin waren, so dass wir dann die Karten quasi immer parallel mitlesen konnten, wenn ich sie dann vorgelesen habe. Da bin ich auch für Verbesserungen offen, aber ich hatte das Gefühl, das war so ganz okay. War halt so eine Idee, die wir umgesetzt haben. Ich habe von anderen Runden gehört, die haben das anders gemacht. Die haben einfach, die haben auch, ich glaube, zu 4 gespielt. Von denen hatte jeder ein komplettes Spiel daheim, und die haben dann jeder ihr komplettes Spiel aufgemacht und haben quasi alles parallel mit ihrem eigenen Exemplar durchexerziert. Das fände ich zu teuer, muss ich zugeben. Da bin ich dann ein bisschen zu geizig dafür, dass das Spiel ja doch 75 Euro kostet oder gekostet hat auf der Messe. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt im Moment kostet. Ich habe aber gesehen, dass die zweite Auflage anscheinend, oder ich weiß nicht, Ente-Auflage, ich weiß nicht, ob es die zweite ist, aber es ist wohl jetzt wieder verfügbar in den Online-Shops und auch bei den Fachhändlern. ist es verfügbar, was ich so mitgekriegt habe. Vielleicht will ja nach unserem Bericht jetzt der ein oder andere doch zuschlagen und kaufen.
Das wäre aber ganz schön ärgerlich, wenn man sich vorher überlegt hat, ja, ach, ich höre es mal einfach, ich spiele es eh nicht und dann, jetzt hört sich's doch ganz interessant an.
Also ich geh immer noch schwanger mit der Idee, es mir nochmal hier ins Regal zu legen für den Fall, dass wir es doch nochmal spielen. Ich will das noch nicht ausschließen, dass ich nicht doch noch ein zweites Exemplar kaufe.
Aber es ist schon richtig, 75 Euro sind ein Wort.
Es ist aber berechtigt, ne, für das, was da, also allein
das, was da
die allein die, auf jeden die Fall. Spielumschläge und die Geschichte, die da geschrieben ist, die hat nicht mal jemand so in einer Woche runtergeschrieben, diese Geschichte. Und auch die Lokalisierung ist da nicht mal eben so im Vorbeigehen innerhalb von einer Woche passiert, sondern es ist ja auch wirklich gut lokalisiert. Wir haben nur relativ wenige Fehler auf den Karten gefunden, wo dann mal ein Name falsch geschrieben war oder so. Das war ja wirklich sehr, sehr überschaubar.
Da hatte ich nach der ersten Partie Angst, weil gleich auf der ersten Karte war ein Fehler drauf. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wenn sich das so durchzieht. Aber tatsächlich hat es sich sehr in Grenzen gehalten. Und bei der riesengroßen Menge an Text ist das schon eine großartige Arbeit insgesamt gewesen.
Der gröbste Schnitzer war sicherlich die fehlende 4 bei der einen Geschichte, wo wir dann wirklich eine Viertelstunde überlegt hatten, was ist, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Ne?
So,
was
da
ist,
sind wir nochmal die ganze Partie zurückgegangen, um zu schauen, ob wir irgendwo was vergessen haben könnten. Aber nein, tatsächlich fehlt die. Und die fehlt in beiden möglichen Strängen. Also die fehlt sowohl in die Richtung weiße Schwerter als auch in die Richtung schwarze Schwerter.
Okay. Insofern ist es konsistent.
Ja, immerhin. Aber trotzdem ist es natürlich ein Moment gewesen, in dem wir mal ganz kurz daran gezweifelt haben, ob wir alles richtig gemacht haben.
Nee, nicht nur ein Moment, da haben wir schon eine Viertelstunde, 20 Minuten uns nochmal die ganze Partie angeguckt, haben jede Dilemmakarte nochmal umgedreht, haben geschaut, haben wir vielleicht einen Umschlag vergessen, haben dann überlegt, so ja nee, es muss ja nicht in dieser Partie gewesen sein, es hätte ja sein können, dass wir vor 5, 6 Partien irgendwo mal einen Umschlag übersehen haben und deswegen jetzt diese Karte 4 nicht ins Spiel kommen kann. Aber es war dann ja Gott sei Dank mit einer E-Mail zu klären. Das war schon
das
ganz
ging,
gut.
Das ging ja schnell. Ja. Im Nachhinein habe ich mir dann überlegt, wenn wir tatsächlich einen Umschlag vergessen hätten, inwiefern das dann noch nachvollziehbar gewesen wäre, ob das einen Bruch gegeben hätte. Das habe ich so ein bisschen Angst gehabt im Nachhinein.
Es gibt ja so ein Online-Tool, wo du die gespielten Dilemmas eingeben kannst und den Fortschritt in deinen Geschichten eingeben kannst. Und dann kriegst du eine Übersicht, welche Umschläge du schon gehabt haben musst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da gibt es ein Online-Tool. Ich hatte das, ich glaube, nach der ersten oder zweiten Partie hatte ich mir das mal angeguckt. Dann hatte ich nur mal so ein paar Werte eingeklickt. Hatte dann aber gesehen, dass man noch mehr eingeben muss. Und dann habe ich das dann abgebrochen. Aber das sah schon ganz pfiffig gemacht aus, war so mein Eindruck. Na gut.
Ja. Machen wir ein Bändchen drum?
Ja, möchte noch jemand ein Abschlusswort loswerden? Dann machen wir ein Schleifchen um diese Premiere, ne? Der erste Podcast, der sowohl bei den Spielträumers als auch im Brettspielradio erscheinen wird. Mhm. Wir haben es jetzt am 24. August 2020 aufgenommen. Ich werde es jetzt irgendwann die nächsten Tage veröffentlichen oder fertig schneiden und dann dem Daniel geben und dann werden wir das zeitgleich irgendwie veröffentlichen.
Das wäre schön.
Und wenn jetzt jemand nur das Brettspielradio hört, dann hört auch mal in die Spielträumers rein. Und vielleicht wollen die Spielträumers das in die andere Richtung auch sagen. Also wenn ihr die Spielträumers hört, dann hört auch mal ins Brettspielradio rein. Und es gibt noch gefühlt 35 andere Brettspiel-Podcasts auf Deutsch. Also wer da eine Gesamtliste haben will, kann sich bei mir melden. Dann, ich glaube, ich habe die alle abonniert. Nicht, also nicht, dass ich die alle schaffe zu hören, aber ich habe sie abonniert.
Das wird schwer mittlerweile, ne?
Ja,
das
also wird da, schwer,
du sorgst für Klicks.
Da komme ich nicht hinterher, aber ich möchte da an der Stelle für Klicks sorgen, damit die Menschen auch weitermachen mit dem Podcast. Mhm. Ja, prima. Na gut.
Ja, wie üblich können wir nur sagen, wer es geschafft hat, sich diesen Vollspoiler von King's Dilemma fast 2 Stunden, na gut, 1/3 Stunden jetzt bis zum Schluss anzuhören, der hat sich's verdient und darf jetzt wie immer weiterspielen.
Sehr schön, alles klar. Bis demnächst. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war das Podcastchen von The Spieltraumas. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast@spielträumer.de, Spielträumer mit AE, im Beeple Slack oder per Twitter an @spielträumer oder @herrniemann. Bis zum nächsten Mal.